weil wir eben einen riesen Vorteil haben. Wir sind Bankenmakler. Wir können auf das Private Banking zugehen oder auf Firmenkunden oder auf die Geschäftsstellen. Und es funktioniert halt nicht mehr. Du setzt es einfach bei ImmoScout rein und dann läuft es schon. Sondern du musst am besten vorgewärmte Kunden haben, wo die sagen, ey, der Kunde hat gerade Geld übrig, der kann es auch finanzieren. Dann kam der Bauträger, wenn ich zum Ende der 90er gucke, hat das Projekt total fertig und sagt, hier habe ich einen Sechser, da sind die Grundrisse, verkauft. Heutzutage sind wir ganz früh dran, gerade auch beim anderen Projekt, wo wir angerufen werden, da werden wir gefragt, Achim, setz dich mit deinen Leuten zusammen, was wird denn gerade gesucht? Wir sind halt weniger der Vertriebler am Ende, natürlich auch, aber vorher sitzen wir ganz früh mit im Boot, dass wir das Projekt mitentwickeln. Und das kannst du halt nur machen aus meiner Sicht, wenn du den Fokus und die Zeit hast, dich mit diesem Projekt zu beschäftigen. Und wenn das so weiterläuft, werden wir dieses Jahr so zwischen 25-30% im Neubau machen, im Cottage-Umsatz. Das ist natürlich herausragend. Wir müssen halt hinten in der Struktur wie eine Fabrik werden. Also die Exposés müssen natürlich hochwertig sein, aber da müssen wir gucken, dass wir ganz viel Zeit für den Kunden haben. Und dann sind Lars und ich hingegangen und gesagt, wir machen jetzt einen Neubaubereich. Und wir sind ausgelacht worden, weil fast alle sagten, Neubau geht runter und ihr wollt es jetzt machen. Mensch, Achim, hast du Lust zurückzukommen? Ich sag, bist du wahnsinnig? Niemals. Da hatte mich Immobilien halt infiziert, ne? Und das ist bis heute so.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Ja, ich bin hier heute im schönen Münster am Prinzipalmarkt. Mir gegenüber bei der Sparkassen Immobilien GmbH der Sparkasse Münsterland Ost sitzt Achim Friedrich, seines Zeichens Geschäftsführer der S-Immo. Das seit über 20 Jahren mit Herz und Leidenschaft dabei und starkes Bestandsgeschäft, Neubaugeschäft, auch Gewerbeimmobilien gehen hier über die Ladentheke. Und spannend sicherlich auch deine Überlegungen zur Unternehmenskultur und was ein Bankenmakler ausmacht und wie insgesamt auch die Reise im Immobilienmarkt, auf dem Immobilienmarkt weitergeht. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast, lieber Achim Friedrich.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Robert. Schön, dass du hier im wunderschönen Münster bist, auch wenn es heute regnet.
Ja, ich hätte gerne die Sonne mitgebracht, aber wir haben sie im Herzen dabei.
Auf jeden Fall. Wir sitzen ja mitten im Münster am Prinzipalmarkt in der guten Stube. Besser geht nicht.
Also dann, lass uns reinstarten in den Podcast. Üblicherweise immer mit drei Fragen. Heute habe ich eine vierte Extra-Frage mitgebracht. Damit möchte ich auch direkt starten. Achim, Preußen-Münster oder Borussia Mönchengladbach, wofür schlägt dein Herz?
Ja, also das ist eine ganz einfache Frage für mich, weil sowohl mein Opa, mein Vater alle Gladbach-Fans sind. Ich komme ja aus Ostwestfalen, aus Detmold. Und da ist das Tradition. Ich spoiler schon mal, bei meinen beiden Töchtern hat es nicht geklappt. Die sind Dortmund-Fans. Hätte schlimmer kommen können. Hätte auch Schalke oder Bayern sein können. Also darum Dortmunds Borussia. Und ich sag mal, das Preußen-Zweite-Liga-Spiel finde ich super. Ich freue mich auch, dass sie, wenn sie gewinnen, und ich verfolge das auch, aber ich bin Sympathisant. Es macht mit dem Wochenende nichts. Wenn Gladbach verliert, da könntest du mal meine Frau fragen und meine Kinder. Wenn wir so freitagsabends spielen, und wir gewinnen, was die letzte Zeit jetzt nicht so oft passiert ist, dann ist das Wochenende super. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann ist meine Laune auch Samstagmorgen schlecht.
Wie häufig bist du im Borussia-Park und wie häufig im Preußen-Park?
Also wir haben ja auch Karten von der Sparkasse. Darum bin ich da, ja, ich würde mal sagen 4-5 Mal im Jahr. Und war zum Beispiel auch, wo sie aufgestiegen sind in die zweite Liga und bin auch, wo sie in die dritte Liga aufgestiegen sind, ja zweimal aufgestiegen, war natürlich rasant. Ich wohne auch nur 3 Kilometer vom Stadion entfernt, also kann da mit dem Fahrrad hinfahren. Das ist übrigens ein Vorteil zum Borussia-Park. Da reist man auch mal 3 Stunden an. Und ich würde mal sagen, im Borussia-Park bin ich 5, 6, 7 Mal im Jahr schon.
Das ist schon Einsatz, ne?
Ja, das ist Einsatz und die Mannschaft braucht einen, ne?
Absolut.
Im Augenblick mehr denn je, Robert, du kennst das ja, du hast ja dieselbe Leidenschaft.
Die teilen wir in der Tat und von daher, lass uns gerne über den Immobilienmarkt sprechen. Das fällt mir im Moment leichter. Ja, wo tankst du denn außerhalb deiner eigenen vier Wände Energie auf?
Also da gibt es ganz verschiedene Punkte. Einmal natürlich meine Familie, meine oder unsere beiden Töchter, Marla und Marita, sind 20 und 14. Und die Große ist jetzt, ist ein neuer Lebensabschnitt, seit September in Dublin am Studieren. Und das ist schon komisch. Man hat dann nicht mehr ganz so viel Kontakt, aber jetzt gestern Abend noch per WhatsApp, Telefonate, das geht schon. Sonst mag ich Sport, früher Fußball gespielt. Das war mein Hauptsport, sonst Badminton, Volleyball. Das ging dann mit den Knien nicht mehr so. Da bin ich ein paar Mal, 2013, 14, 15, den Marathon hier gelaufen in Münster. Aber den gesamten, nicht diese Truppe, die sich aus Vieren zusammensetzt. Das war immer schwierig, wenn so kurz vom Ziel, immer wenn man überholt wurde, hat man mal gesehen, ah ja, das ist wieder ein Team und nicht einer alleine. Und ja, natürlich mit Freunden. Und ich mache halt weiterhin gerne Sport. Ich habe eine Challenge mit mir. 200 Mal Sport im Jahr möchte ich machen. Das ist jetzt nicht von mir 3 Kilometer mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, sondern richtig was machen. Und im Sommer, ja, fahre ich gerne Rad, also Radrennen auch. Besser nur eins, das in Münster. Das bin ich letztens auch gefahren, den Giro, die 95 Kilometer. Und ganz einfach morgens bin ich ein Freund davon, auf dem Weg zur Arbeit einmal innezuhalten. An der Hammerstraße gab es früher den Kaffeefreund Dominik. Da habe ich einen Espresso getrunken, 5 Minuten, ein bisschen gequatscht. Der hat leider zugemacht vor ein paar Jahren und jetzt gibt's in der Hammerstraße Klive und da trinke ich auch einen Espresso und dann starte ich den Tag, denk einmal drüber nach.
Ja, sehr gut. 100 Mal, das heißt ja 4 Tage in der Woche, ne? 4 mal 50.
Ja, manchmal mache ich auch 2 Sachen am Tag. Wenn ich ein Fahrrad fahre, gehe ich noch schwimmen, zählt aber nur einmal. Ja. Dann bin ich ganz hart.
Wir sind in einem Immobilien-Podcast, von daher liegt die Frage nahe, hast du selber Immobilien?
Ja, also ich bin, was ich jedem empfehle, ganz klassisch angefangen. Da war ich noch nicht mal im Immobilienbereich. Habe ich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, eine Wohnung gekauft. Aber gesagt haben, wir steigen da gleich an. So in den 90ern, vielleicht erinnerst du dich, da gab es noch Eigenanzulage. Und darüber haben wir die erste Wohnung gekauft zur Selbstnutzung. Und die haben wir dann wieder verkauft, haben darüber ein Haus gekauft und haben uns so immer weiterentwickelt. Dann in Detmold ein schönes Haus gehabt, wo wir dann nach Münster gekommen sind 2005. Haben wir das wieder verkauft und hier wieder eins gekauft. Und ich habe mir damals mal 1998, weil ich dachte, da war ich noch ledig, ich verdiene so viel Geld, habe ich mir selber eine Eigentumswohnung in Bad Meinberg, das ist so 10 Kilometer von Detmold, als Kapitallage verkauft, selbst. Und das passt vielleicht ganz gut, die habe ich gerade letztes Jahr wieder verkauft. Aus dem Grund, weil ich mir das energetisch angeguckt habe. Ich habe mir mal so erzählt, naja, wenn du zu deiner Mutter fährst, so von Münster nach Detmold sind so 1,5 Stunden, dann kannst du ja immer da vorbeifahren. Ich kann aber auch so zu meiner Mutter und meinen Freunden fahren. Und energetisch habe ich gedacht, boah, jetzt muss die Heizung gemacht werden. Ganz klassisch, so wie ein Anleger auch gedacht hat. Habe gesagt, boah, die Miete, wird das besser? Wie ist so das Wachstum dort? Und dann habe ich mich entschieden, es zu verkaufen. Und da auch ganz klassisch, ich werbe ja dafür, dass ich so einen Makler mache, habe es über die Kollegen in Detmold gemacht, von der Sparkasse Detmold Paderborn, von der
Info. Viele Grüße an Oliver Glitzke.
Ja. Genau, und Frank Tönsmeier, der es für mich dann umgesetzt hat als Makler, weil alle haben gesagt, das kannst du doch selber. Einmal bin ich 20 Jahre da aus dem Markt raus und zweitens hätte ich gar nicht die Interessenten gefunden, weil ich sitze hier in Münster und hätte den Markt doch gar nicht so einschätzen können. Und Frank hat das überragend gemacht und habe ich auch gerne die Cottage gezahlt. Und seit 1,5 Jahren haben wir an der Nordsee eine Ferienwohnung.
Okay, das heißt, die Immobilienleiter, so wie du hier gerade geschildert hast, es gibt sie wirklich. Es gibt Menschen, die Immobilienleiter eben auch ja hochklettern. Und finde ich, kann man sehr gut nachvollziehen, wie da dein Weg war. Dankeschön. Ja, und auf einer Baustelle, wie sieht's da bei dir aus? Guckst du eher zu oder?
Also, das ist jetzt die Frage, ob du meine Mama fragst oder meine Frau. Meine Mama würde sagen, ich habe 2 Hände, ich kann gar nichts. Meine Frau sagt, der kann schon viel, hat nur keine Zeit mehr. Also damals das Haus, was wir 2000 gekauft haben in Detmold, das war ein altes Haus aus 1928, eine Doppelhaushälfte. So mit hohen Decken, Stuck unter der Decke. Also muss ich auch zu sagen, mein Opa und mein Vater sind Handwerker gewesen. Und da habe ich schon einiges gemacht. Ich habe den ganzen Keller verputzt und gestrichen und die Treppen abgeschmiergelt und so die ganzen Abbrucharbeiten selbst gemacht. Meine Frau sagt immer, das kann ich, ich darf noch nicht in den Garten, da mache ich immer Flurschaden. Also da bin ich eher fürs Grobe, das ist auch nicht mein Ding. Und jetzt bei der Ferienwohnung sind wir im Januar diesen Jahres hingefahren mit 2 Kumpels, meine Frau dabei, also 3 Männer und eine Frau, 3 Tage alles rausgeruppt und da kann ich schon was. Allerdings, ja, ist die Zeit ein bisschen knapper geworden und dann ist es noch ein bisschen schwieriger, das auch in die Umsetzung zu bringen. Ne?
Klar. Gut, dann lass uns doch mal über dich und den Immobilienmarkt und die S-Immo sprechen.
Ja.
Münster und das Umland, man hört es ja immer, ist so eine der lebenswertesten Regionen Deutschlands. Was zeichnet diese Region aus? Warum ist das so ein spannender Immobilienmarkt?
Ja, also ich fand Münster schon immer interessant. Ich habe hier 94, damals war die Akademie, die Sparkassenakademie noch hier. Und da habe ich ein Jahr meinen Betriebswirt hier gemacht und darum kannte ich Münster schon. Wie gesagt, Detmold ist ja nur anderthalb Stunden entfernt. Ja, was macht Münster aus? Es passt vielleicht ganz gut heute in Westfälischen Nachrichten. Stand drin, dass wir in Münster die 7. attraktivste Stadt sind in Deutschland. Und dann haben wir nochmal aufgeführt, was das hier so ausmacht. Also einmal für mich ist es natürlich einfach, weil ich komme aus Ostwestfalen, darum kann ich die Westfalen ganz gut haben und kann die ganz gut verstehen. Ich muss mich jetzt nicht an eine andere Sprache gewöhnen. Und hier, wir sitzen hier ja am Prinzipalmarkt. Und was ich dir total empfehlen kann, du bist herzlich eingeladen, komm mal samstags hier hin. Dann haben wir den Markt hier am Domplatz. Und heute stand in der Zeitung, dass der von 5 Sternen 4,7 bekommen hat. Der Viktualienmarkt hat nur 4,6. Also das zeigt, wir sind attraktiver als München. Und ja, sonst ist das einfach eine Region, wo du, die Menschen sind sehr bodenständig, man kann sich auf die verlassen. Wir haben natürlich auch viel Natur. Für mich jetzt persönlich ist die eine Stadt, Münster hat ja letztens stand da, ob wir nun 302.000 oder 315.000 haben, da gibt es gerade unterschiedliche Meinungen, aber es ist genau für mich die richtige Größe. Größer, so Berlin oder so, da fahre ich gerne mal hin, aber auch gerne wieder weg. Und hier ist es genau so die richtige Mittelgröße. Und wenn du hier Fahrrad fährst, so sonntags morgens um 8 im Sommer und durch die Landschaft, ob du jetzt Richtung Warendorf fährst oder Richtung Billerbeck, die andere Seite, ist einfach ein Traum. Also hier kann man wirklich gut leben. Und sonst, was zeichnet das aus? Wir haben natürlich einen Vorteil, dass wir eine sehr geringe Arbeitslosigkeit haben.
Wir haben wie hoch ungefähr?
Ja, ich glaube so 3%. Wir sind in Nordrhein-Westfalen, also ganz unten. Woher kommt das? Einmal, wir haben natürlich wenig Industrie, aber wir haben ganz viel Dienstleistung. Wir haben hier zum Beispiel die Finanzinformatik für die Sparkassen. Wir haben Atruvia, die sozusagen FI für die Volksbanken. Dann haben wir LVM, Provinzial. Da sind wir sehr lastig und das ist natürlich auch für den Immobilienmarkt sehr interessant, weil da natürlich dadurch auch eine Kaufkraft gegeben ist, ne? Und daher, wenn du jetzt mal ein ganzes Wochenende verbringst, jetzt letztens, glaube ich, war sogar eine Aussage, dass wir von Booking kommen, dass wir unter den 10 Städten weltweit, die unter den 10 wären, wo die Menschen gerne mal ein Wochenende verbringen. Münster ist die einzige Stadt, die da genannt wurde aus Deutschland. Und das zeigt auch, wir haben ja auch wieder mehrere Hotels und wenn du hier ein Wochenende verbringst, manchmal sieht man das ja selber gar nicht mehr. Wir sitzen hier vorne auch, ist das Picasso-Museum, auch total interessant, da vorne ist das LWL oder wenn du ins Zoo möchtest, Planetarium am Asi, am Hafen. Ich kann ja nicht aufhören und wenn du das nicht reißt,
davor, nach Münster zu ziehen. Ja, also, meine Frau und meine Kinder.
Ja, also das kriegen wir auch noch hin. Und sonst hast du natürlich auch einen Kreis Warendorf. Münsterland ist natürlich auch toll, ein bisschen ländlicher, ein bisschen weiter auseinandergezogen. Also hier lässt sich schon leben und das zeigt ja auch, dass der Immobilienmarkt so stabil ist. Ne?
Ja.
Und dass wir wachsen. Das ist natürlich auch so, ne?
Also ich bin, wie gesagt, kurz davor, hier nach Münster zu ziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, du schwärmst jetzt hier sehr von der Region. Wie bist du zum Thema Immobilien gekommen?
Oh, das ist ein Thema. Also ich habe eine Schwester, die ist 11 Jahre älter. Und damals, ich war 10, hatte ihr damaliger Freund, späterer Mann, hatte der Fiat-Aktien gekauft. Und ich war total fasziniert von Aktien. Und mir war klar, wir sind jetzt ja ein paar Jahre auseinander, du bist ein bisschen jünger, glaube ich. Aber du kannst dich daran erinnern, vorher gab es den Parketthandel in Frankfurt, Börsenhandel. Und so bin ich erstmal zur Bank gekommen, weil ich gesagt habe, das will ich unbedingt machen. Hab da eine Banklehre gemacht bei der Sparkasse Detmold damals, jetzt fusioniert mit Paderborn und noch mehreren. Und habe dann immer noch im Kopf gehabt bei der Westlb Börsenhändler. Dann wurde das ja ein bisschen anders. Langsam fing das von online an, es war nicht mehr Parketthandel. Und so bin ich im Private Banking gelandet. Früher hieß das Wertpapier- und Vermögensberatung, dem ich hier meinen Betriebswirt gemacht habe. Und Dann habe ich 100 vermögende Kunden betreut. Und Robert, das war richtig spannend. Du kennst den Reuters-Bildschirm, da haben wir davor gestanden. Mhm. Und dann haben wir richtig live Optionen gehandelt, während wir den Kunden am Telefon hatten. Dann ging das mal eben damals so 94 war das, von 20.000 Mark auf 5.000 Mark und dann wieder auf 30.000 Mark. Gingen die Optionen rauf und runter. Früher konnte man was machen. Das Wertpapierhandelsgesetz war noch nicht so dolle und dann standen die Kollegen da rum. Und mit einem Kunden kann ich mich erinnern, dann ging das nachher hoch und dann von 20 haben wir dann bei 50.000 das wieder zugemacht. Und der hat dann erstmal einen Grappa getrunken, hätte ich dann auch gerne. Und das Gefühl war, boah, ich bin da richtig bei. Und dann kam mein damaliger Chef, so wie bei vielen Sparkassen, war es so 96 die Überlegung, wir machen das Immobiliengeschäft selbst. Nur die Frage war irgendwann, Mensch, will man es nicht in eigener Hand behalten, weil da natürlich auch die Finanzierung dran ist. Und du kennst das, wenn du eine Empfehlung aussprichst. Wenn du mir jetzt sagen würdest, Joachim, kannst du mir einen guten Italiener hier empfehlen? Dann empfehle ich dir ja nur als guten Freund jemanden, wo ich dich nachher anrufen kann und sagen, war's gut. Und ich glaube, das haben die ganzen Sparkassen gemerkt, dass wir sagen, wir machen es lieber in eigener Hand. Und damals hat die Sparkasse entschieden, 6 Tage mit Unternehmensberatung, Seebauer und Partner mal zu überlegen, machen wir das und machen wir daraus auch eine GmbH. Und da hat mich mein früherer Chef gefragt, Mensch, Achim, willst du nicht dabei sein? Da waren Geschäftsstellenleiter, Firmenkunden, Baufi, waren so eine Truppe von 12 Leuten und haben das so eruiert mit Hausaufgaben, Businesspläne aufgestellt. Und am Ende kam raus, jo, wir machen erstmal eine Abteilung, die sollte 97 starten und 99 dann auch eine GmbH. Weil das eben Vorteile hatte, wie kannst du dir ja vorstellen, Personalrat, Arbeitszeiten sind ja anders als in der Bank. Und irgendwann kam, darum weiß ich das heute noch nicht, das ist ein guter Freund von mir, der Wolfgang Hart, jetzt Vorstand bei der Weber Bank, ob er mich wegloben wollte, ob er mir was Gutes wollte, weil irgendwann sagte Achim, willst du nicht da Vertriebler werden? Und das war dann Anfang 97 und ich sagte, ich habe doch überhaupt keine Ahnung von Immobilien. Damals gab es so bei Fonds, Despa-Fonds und Europa, die habe ich mal verkauft, eine eigene Wohnung eben gekauft, meiner Frau. Und ich sage, ja, ich überleg's mir. Und so ein bisschen dich da zurückzunehmen, das war eine ganz andere Zeit. Da gab es noch BAT. Wir hatten so eine Frühstücksrunde und dann sagten, Achim, willst du dann irgendwann mal aus dem BAT raus? Achim, willst du nach 17 Uhr arbeiten? Achim, willst du samstags arbeiten? Das glaube ich doch nicht. Überleg dir das. Und weil ich Herausforderungen liebe, habe ich das mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin besprochen, habe gesagt, cool, mache ich. Hatte aber überhaupt keine Ahnung und gesagt, wie lerne ich das denn? Und dann haben die gesagt, ja, wir holen den Leiter von der Volksbank. Kann ich sagen, mein bester Freund jetzt, Detlef Sielemann. Und wir haben uns dann am 1.8. gesehen. 5 Sekunden haben uns spontan ineinander verliebt. Und der hat es mir halt dann beigebracht. Und trotzdem habe ich dann irgendwann gemerkt, du brauchst auch ein Fundament. Dann habe ich so ein 3-Monats-Grundlagen-Workshop oder Seminar bei IHK gemacht. Das war es aber nicht, weil dann hat dann so ein Makler, privater Makler gesagt, das ist mir hängen geblieben, wenn du mal Fotos machst, so richtig mit Kamera, musst du immer einen grünen Zweig reinhalten, damit es immer schön emotional aussieht. Und dann habe ich zu Detlef gesagt, ich sage, glaub das auch nicht. Ja, und dann habe ich noch in Freiburg 98 mal Immobilienwirt gemacht, an der Deutschen Immobilienakademie, 2 Jahre im Fernstudium und habe dann 2002 noch mein Diplom draufgesetzt. Und dann war ich bei Immobilien und vielleicht lustig ist, irgendwann auf einem Betriebsfest, ich weiß es nicht, 2001, glaube ich, war es, sprach mich Wolfgang Hart an und sagte, Mensch Achim, hier ist gerade, damals war es dann schon Private Banking, die Stellvertreterstelle zu frei geworden, hast du Lust zurückzukommen? Ich sage, bist du wahnsinnig? Niemals. Und da habe ich gesagt, jetzt hast du mich weggeschickt, jetzt komme ich auch nicht zurück. Und da hatte mich Immobilien halt infiziert. Ne? Und das ist bis heute so.
Merkt man. Du bist ja auch extrem gut vernetzt hier in der gesamten Immobilienwelt, natürlich auch bei den Sparkassen verbunden, Maklern besonders sehr gut, ja, und bist ja auch selber als Berater und Mentor auch aktiv. Kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, wie du dich von deinen Counterparts bei anderen Immobilienabteilungen, Gesellschaften vielleicht auch ein Stück weit unterscheidest?
Ah ja, also einmal, was ich total gerne mache, das ist richtig. Ich darf auch als Trainer oder Coach arbeiten, allerdings nur in der Sparkassenwelt, also jetzt nicht bei den Volksbanken oder privaten Maklern. Und ich mache das sehr gerne, weil vom Herzen bin ich Vertriebler. Und ich war jetzt letztens im Stuttgarter Raum bei der Sparkasse Waiblingen und da machte mir das natürlich sehr viel Freude. Auf der anderen Seite entwickelt man da Menschen, kann mit denen zusammenarbeiten. Mir macht Spaß, denen macht Spaß und wenn ich da ein bisschen was geben kann, ist das super. Generell weiß ich jetzt nicht, wo ich mich da scheide. Also mir ist erstmal, ich bleibe irgendwie bei mir, was mir wichtig ist, wo ich hier, ich war ja Prokurist am Ende in Detmold, so habe ich schon mal in die Führung reingeschnuppert und mir war immer klar, wie will ich ein Unternehmen führen? Und ich bin halt, von der Sache her bin ich ein Teamplayer. Ich mag es, ich habe Fußball gespielt und da geht's halt darum, dass man als Team gewinnt und ich freue mich einfach im Team erfolgreich zu sein. Und das Entscheidende ist, dass man die richtigen Menschen um sich hat, wo man sagt, Mensch, die haben da Spaß dran und wir haben da Spaß dran. Und wo ich hier damals anfing, das war am 1.4.2005, da hatten wir noch eine ganz andere Kultur. Also wir hatten sehr viele Handelsvertreter. Jetzt arbeiten wir ja nur noch mit Angestellten, die zwar auf Provisionsbasis sind. Und ich frage mich immer noch, sind die Handelsvertreter so, dass sie nicht, ich sage jetzt mal, das Unternehmen auf der Stirn haben oder werden die Handelsvertreter, weil sie so sind? Du weißt wahrscheinlich, die dürfen dann noch einen Nebenjob oder müssen eigentlich einen Nebenjob haben, sonst sind sie sozialversicherungspflichtig. Und das war teilweise auch so. Wir hatten dann welche, die haben noch eine Schafzucht nebenbei gehabt. Und das ist ja auch alles ein bisschen schwierig und da kriegst du dieses Teamgefühl nicht hin. Und mir ist halt der Mensch sehr, sehr wichtig. Das fängt im als Beispiel bei Einstellungen. Ich merke das jetzt immer, wenn wir dann die Gespräche führen, dass die überrascht sind, dass wir uns einfach so unterhalten wie wir beide jetzt. Es geht gar nicht darum, dass du, wenn du dich jetzt bei uns bewirbst, was du an Immobilienwissen hast, davon gehen wir einfach aus. Aber einfach, ob das matcht, ob du in unsere Kultur passt. Ich bringe da einmal das Beispiel, weil wir haben ein gutes Team mittlerweile. Das haben wir. Es ist so, dass ich sage, wir sind jetzt ja ungefähr 40 Menschen, nicht MAG, Mitarbeiterkapazitäten, weil wir auch Teilzeitkräfte haben. Ich würde jeden wieder einstellen. Nicht, weil das alles vom Fußball Hurricanes sind, sondern weil sie einfach vom Typ hier hinpassen, weil die Bock drauf haben, weil die Spaß haben, weil die einfach hier reinpassen. Aber wenn ich dann Menschen einstellen würde, die hier nicht reinpassen, sage ich immer, es ist wie beim Omelett. Wenn du 4 gute Eier hast und ein schlechtes da reinmachst, dann versorgst du das ganze Omelett. Ne? Und da lege ich halt richtig viel Wert drauf, weil wir sind eine Gemeinschaft, verbringen hier viel Zeit. Und ich freue mich zum Beispiel immer, wir machen ein Sommerfest. Und wenn dann welche sagen, Sonnenmist, Achim, ich bin da im Urlaub, ich kann nicht da sein. Dann freue ich mich nicht, dass der nicht da ist. Aber ich merke, das ist für die keine Last, sondern die kommen einfach gerne. Ne? Und darum, die Menschen entscheiden, wir erfinden kein iPhone, wir sind auch nicht irgendwie Google oder so, sondern bei uns, wir bringen eine Dienstleistung, da entscheiden die Menschen. Und das habe ich damals immer verinnerlicht, darum möchte ich die Menschen um mich haben, die hier Lust drauf haben, hier zu arbeiten und dann sind wir auch erfolgreich.
Da sind wir ja schon fast bei dem Thema Work-Life-Integration. Das ist ein Begriff, den du gerne verwendest, um das zu beschreiben, wie du dir quasi das Zusammensein zwischen Privatleben und Berufsleben auch ein Stück weit vorstellst. Kannst du uns mal abholen, was da deine Gedanken hinter sind?
Ja, also wir verbringen ja sehr viel Zeit bei der Arbeit und zusammen. Und ich finde es immer schwierig, also dieses Work-Life-Balance, das, ich bleib da nur bei mir, das mag ich überhaupt nicht, weil das wäre ungefähr so, du kommst hier morgens um 9:30 hin und gehst um 5:30 und hast da ein Leben und hast ein anderes Leben. Ich denke, gerade so als Makler, ich sag immer, das ist der zweitbeste Beruf der Welt, der beste ist, finde ich, wenn du Arzt bist, ich könnte aber nicht so gut Blut sehen und operieren könnte ich auch nicht, da hilfst du Menschen und wir bringen halt auch Menschen zusammen. Und wenn du da richtig Spaß dran hast, dann, finde ich, kannst du das integrieren und diese Integration heißt für mich, ich bleibe erstmal bei mir, sehe das aber auch bei meinen Kollegen. Jeder hat also die Freiheit, wenn einer sagt morgens, ich gehe erstmal um 8 zum Sport und komme um 10, bin er der Typ, der abends bis 8 arbeitet, alles super. Oder manche machen auch in der Mittagspause Sport. Sie können das einfach, die integrieren das einfach, dafür gehen die auch am Samstag mal ans Telefon. Das ist aber auch kein Ding, dass die sonntags mal eine Mail schreiben, sondern es gibt halt nur ein Leben und ich sehe es genauso, meine Mitarbeiter habe ich nicht 8 oder 9 Stunden am Tag, sondern 7 Tage 24 Stunden. Weil wenn ich dann mitbekomme, dass irgendjemand zu Hause das Kind krank ist oder irgendwo den Eltern es nicht gut geht, selbst nicht gut geht, das wirkt ja auch auf die Arbeit und genau andersrum. Darum gibt es für mich nur ein Leben und so dieses Work-Life-Balance irgendwie sagt mir dann irgendwie so ein bisschen auch, was ich glaube, mittlerweile viel zu oft höre, dass man sagt, Arbeit ist was Schlechtes. Oder Robert, ich nehme mich mal mit, wenn ich so Leute treffe, in meinem Alter, ich bin jetzt 55, die sagen, 10 Jahre muss ich noch. Dann denke ich, Du weißt auch, dass du dann 10 Jahre älter bist, wenn du in Rente gehst. Und ist das denn so schlimm? Und letztens, das war ganz witzig, ging ja immer so einmal im Jahr so eine Rentenbescheinigung über so stehen. Und dann guckte ich so drauf und dann stand erst 1.5.2037 gehe ich in Rente. Und unten drunter stand dann, Sie können aber schon nach 45 Jahren am 1.5.2035. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich sage, das gibt's doch gar nicht, nur noch 10 Jahre. Das ist ja gar nichts mehr. Und das ist aber auch mein Typ. Ich mache das gerne. Manche fragen ja auch, wie kannst du das hier 20 Jahre machen? Ja, weil es einfach Spaß macht. Weil ich mich einfach freue. Gestern Abend kriegte ich dann eine WhatsApp von meiner Kollegin Steffi Stefer, die Mehrfamilienhaus verkaufte. Die schrieb dann, Mensch Achim, alle beide Parteien sind glücklich gewesen. Der Notar hat das super gemacht. Es hat geklappt. Alle haben sich bedankt. So ist das doch cool. Mein Freund Detlef Sielemann hat mal geprägt, unser Ziel als Makler muss es sein, 2 glückliche Parteien beim Notar.
Ja.
Das ist unser Ziel.
Jetzt hast du viel über die Integration von Beruf und Privatleben gesprochen, dass das eigentlich eins sein soll. Du hast ja im Jahr 2021, glaube ich, hast du erzählt in unserem Vorgespräch ja auch tatsächlich schon mal ein Sabbatical genommen.
Ja. Ja,
was hast du da gemacht? Was hat es dir gebracht?
Ja, also erstmal gebracht hat es mir viel. Vielleicht die Vorgeschichte dazu ist, lieber Kollege, Freund hat die Bank gewechselt und hat eine 3-monatige Auszeit. Und da reifte irgendwann der Gedanke, Mensch, mit 50 muss man denn immer den Job wechseln, um mal aus dem, ich sage jetzt mal, aus dem normalen Berufsleben rauszuspringen für eine gewisse Zeit. Und da hatte ich das überlegt und habe das dann angesprochen. Die Sparkasse bietet das auch an. Auf der Ebene Geschäftsführer, Bereichsleiter war, aber hat das noch keiner gemacht gehabt. Und ich habe dann gesagt, Mensch, habe das dann über 2 Jahre angespart. Und wir hatten da auch, natürlich gibt es da immer Sachen, wir hatten am Asi eine besondere Immobilie, die ich zusammen mit Julian Peveling im Vertrieb hatte. Und da gab es natürlich genügend Gründe, warum man es nicht machte. Und auch so, es war witzig, wenn ich mit anderen gesprochen habe, da gab es immer 3 Reaktionen. Einmal so, Achim, du schaffst es nicht mehr, ne? Du brauchst eine Auszeit. Ich sage, naja, ja, weiß ich nicht, mein Gefühl ist nicht so, aber ich möchte es auch noch 15 Jahre machen, darum muss ich mal raus. Oder die sagten dann, ja, ach, hast keine Angst, wenn du in 3 Monaten wiederkommst, dann brauchen die nicht, mich nicht mehr. Da habe ich gesagt, naja, ich drehe es mal um. Ich habe einen Fehler gemacht, wenn die nicht im Alltagsgeschäft, vielleicht jetzt nicht die Riesenvision 2030, aber im Alltagsgeschäft, Lars Münnig als mein Prokurist und Anna Schulte-Werning als meine kaufmännische Leitung plus dem überragenden Team, wenn die nicht alleine klarkämen. Da habe ich vorher was falsch gemacht. Und mein Ansatz ist immer, auch wenn ich hier mal nicht mehr bin, möchte ich gern zurückkommen und ich möchte, dass es weiterläuft. Weil das ist ja, jetzt wollte ich schon sagen, wie ein Kind, wenn ich so lange hatte. Und da habe ich gesagt, nee, und wenn das so sein sollte, dann ist es auch gut, dann wartet was anderes auf mich. Dann werde ich hier vielleicht nicht mehr gebraucht. Und das Dritte war dann, wenn die Leute sagen, ja, finde ich total toll, dass du das machst. Aber ich könnte das ja nicht, weil ich kann da ja nicht weg, ich werde ja gebraucht. Das war schon sehr, sehr spannend, weil das hab ich so 10-mal gehört. Und ich habe es dann gemacht und Robert, am Anfang war es komisch. Weil ich kann mich erinnern, ich bin, glaube ich, angefangen am 12. Mai. Das war ein Tag vor Feiertag, ich glaube Christi Himmelfahrt. Es war Mittwochabend. Und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag war ich wirklich frei. Am Montag habe ich mich auch gesagt, mache ich nochmal mit dem Architekten zu dem Projekt am Aasee, war nochmal drin. Und Dienstagmorgen habe ich dann um 10 Uhr hier am Drubbel, am Café Liebig, gesessen und Kaffee getrunken und habe gedacht, das ist jetzt komisch. Du hast keinen Urlaub, du bist nicht krank, du arbeitest nicht. Was denken jetzt die anderen Menschen? Und ich sag dir, die ersten 2-3 Wochen war das eine echte Auseinandersetzung mit mir. Was tue ich jetzt? Was denken die? Wie ist das, um da anzukommen? Und am Ende war es dann einfach überragend. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Zeit für mich genommen. Ich war eine Woche alleine an der Nordsee. Ich habe auch eine 3-Tagestour mit dem Rad alleine gemacht. Dann habe ich 2-mal eine Woche mit meinen besten Freunden verbracht. Einmal war ich mit meinem Freund Werner, war ich in Prag, in Südtirol wandern. Richtig toll, wir beide eine Woche. Und mit meinem Freund Detlef Sielemann war ich eine Woche Fahrradtour machen am Brunnensee. Dann habe ich eine Woche alleine mit meiner Frau verbracht. 3 Tage war ich mit meiner Mama unterwegs. Und dann natürlich Sommerurlaub gemacht, weil das war vom 15.05. bis 15. August. Es waren 2 Monate Sabbatical und 4 Wochen Urlaub. Also darum die 3 Monate. Und Ich sage dann, ich weiß auch noch genau, am 15. August, das war ein Sonntagabend, bevor ich am 16. wieder angefangen bin, war ich mit meiner Frau essen und habe gesagt, ich habe mir jetzt alles überlegt, ich habe die richtige Familie, ich habe die richtigen Freunde, ich habe den richtigen Job und ich habe richtig Bock auf morgen. Allerdings habe ich auch gesagt, viel länger hätte es nicht dauern dürfen, weil dann hätte ich vielleicht den Einstieg nicht mehr gefunden. Und ich weiß noch genau, das war überragend hier mit Lars und Anna und dem Team. Die haben dann hier ein Frühstück gemacht und sich gefreut und dass ich wiedergekommen bin. Es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, boah, gut, dass der weg war. Und ja, mal gucken, jetzt bin ich 55, vielleicht mache ich das mit 60 nochmal. Weil ich habe noch ein bisschen was vor.
Ja, hört sich auf jeden Fall so an, als wäre es eine gute Zeit gewesen, die ich bereichert hat. Ja. Also wir hören jetzt den O-Ton von Lars Mölnig, den du gerade schon angesprochen hast. Seines Zeichens seit 18 Jahren in der SMO Ausbildung begonnen, heute Prokurist, Vertriebsleiter. Und ja, Lars, was hast du uns für eine Frage mitgebracht?
Ja, hallo lieber Achim. Erstmal wünsche ich dir viel Spaß im Podcast, unserem Lieblingspodcast, wo wir uns jeden Mittwoch immer fleißig zu austauschen. Und wir arbeiten ja jetzt seit 18 Jahren sehr erfolgreich zusammen. Und ich fände es, glaube ich, mal spannend, wenn du den Hörern einmal etwas über deine und mittlerweile unsere Spielphilosophie erzählen könntest. Viel Spaß weiterhin.
Ja, Achim, was sagst du dazu?
Ja, der liebe Lars, genau, 18 Jahre sind es schon und schon einige Zeit miteinander verbracht und natürlich jetzt die letzten Jahre, wo er Prokurist und in der Geschäftsleitung ist, sehr eng. Ja, ich nehme da mal den Spruch, du weißt, ich bin Fußballfan von Pep Guardiola und das habe ich für mich verinnerlicht. Ich verliere lieber ein Spiel als meine Spielphilosophie. Und wir haben natürlich hier, wir treten an als Team der SIMO. Und ich möchte das mal ganz klassisch machen, wenn man jetzt ein Geschäft machen könnte, wo man auch gutes Geld verdienen könnte, also gute Cottage, würde aber gegen seine Philosophie handeln. Also als Beispiel, wir machen nur Alleinaufträge. Ich habe immer so diese klassische Form, dass ich sage, das trage ich auch nach außen. Wenn wir einen Auftrag reinnehmen, gibt es immer für mich so drei Filter. Das ist einmal, passt der Preis? Ist der im Rahmen? Ist es markgerecht? Das ist das Erste. Das Zweite ist, passt die Cottage? Und das Dritte, für mich das Wichtigste ist, passt die Person? Da geht es jetzt nicht um, oder die Eheleute, die Verkäufer, da geht es jetzt nicht um Sympathie, sondern einfach matcht das. Ist es so, dass wir in die gleiche Richtung gucken? Und das ist für mich zum Beispiel eine Philosophiefrage. Und ich gebe meinen Mitarbeitern mit, wenn da von diesen drei Sachen keiner oder nur einer passt, auf keinen Fall reinnehmen, weil dann weiß man, nachher geht das in die falsche Richtung, auch wenn die Cottage oder die Summe so hoch, ja, ich sage jetzt mal, so lockt. Oder ich bringe auch immer das Beispiel, wenn die Leute sagen, oder meine Mitarbeiter sagen, ja, aber da geht's um 30.000, 40.000 Euro Cottage. Dann sage ich immer, und wenn es jetzt nur um 300 Euro Cottage gehen würde, wie würdest du dann handeln, um das wieder runterzubrechen, um diese hohe Zahl ja klein zu machen und dann wieder richtig ins Denken zu kommen. Und das verinnerliche ich und da habe ich erstmal richtig gute Erfahrungen gemacht, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Und der alte Spruch, die besten Geschäfte sind manchmal die, die man nicht macht. Das ist manchmal Unverständnis, dem ich erstmal gegenüberschlage. Nur nachher kommt natürlich keiner und sagt, boah, Achim, war genau alles richtig. Allerdings weiß ich oft, dass es eine richtige Entscheidung war, weil wir uns viel Ärger erspart haben. Und das hat Lars mittlerweile richtig verinnerlicht und sagt, die Philosophie und unsere Struktur und dafür, wo wir stehen, unsere Werte, steht über alles.
Mhm. Wir reden jetzt schon eine ganze Weile über die SMO, ohne so die SMO auch mal so ein bisschen einzusortieren. Ja, wie groß ist denn eigentlich die SMO? Und als ich mich der Frage genähert habe, habe ich jetzt auch mal ChatGPT befragt. Ja, sag doch mal hier Immobilienmakler in Münster, wen gibt's denn da? Und da werdet ihr tatsächlich an erster Stelle von ChatGPT auch gerankt. Glück. Aber ChatGPT ist ja das eine. Du sitzt an der Quelle, ordne doch mal ja die SMO hier in den Immobilienmarkt ein.
Ja, also es ist natürlich schön, dass ChatGPT das so sagt. Als Einordnung zum Beispiel, der Immobilienmanager bringt einmal im Jahr immer so ein Ranking raus. Und da gibt es eine Rubrik lokale Makler. Und bei den Unternehmen, die teilgenommen haben, sind wir der fünftgrößte lokale Makler Deutschlands. Das heißt ja nur an drei Standorten oder Städten. Bei uns ist der Kreis Warendorf und die Stadt Münster tätig ist. Und das sagt, glaube ich, schon mal viel aus. Generell ist es so, wir sind ungefähr 40 Menschen. Wir haben aktuell 7 Auszubildende. Wir setzen also sehr auf Ausbildung. Wenn man auch da mal guckt, vielleicht als eingeschoben, ich bin ein Freund davon, wenn ich jemanden, eine Azubine, einen Azubi 3 Jahre kennenlerne, weiß ich, ob der ins Team passt. Und darum bilden wir sehr, sehr gerne aus, weil die dann schon genau wissen, wie unsere Philosophie ist, wie wir ticken, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind, für die wir aufstehen. Sonst haben wir aktuell, ich habe es gestern nochmal nachgeguckt, 20 Makler, dann noch Lars als Vertriebsleiter und mich als Geschäftsführer. Dann haben wir mittlerweile jetzt demnächst 4 MAC, also 4 Köpfe auf jeden Fall im Marketing. Maike Kintrup leitet das Marketing. Das hat sich natürlich komplett geändert. Früher war Marketing Exposé machen und eine Anzeige in der Zeitung. Das ist schon ein bisschen weitergehender und da begleitest du uns ja auch, Robert. Und ich denke, da sind wir auf einer richtig guten Entwicklung. Und sonst von der Immo, wir haben halt 3 große Standbeine. Da kommen wir vielleicht da nochmal zu, den Neubau seit Anfang 2023 als Bereich. Aber vorher, ganz wo ich anfange, gab es nur Bestandsimmobilien. Jeder hat alles gemacht. Natürlich ein bisschen regionmäßig in Oelde. Der Thomas Grusedau war für den Bereich Oelde zuständig. In Münster die Kollegen für die Bestandsimmobilien. Die haben das vom Mehrfamilienhaus, Gewerbe, alles rüber gemacht. Und da sind wir angefangen und haben, ich glaube schon vor 10 Jahren, haben wir den Gewerbe- und Investmentbereich gebildet. Der arbeitet vor allem in der Bank zusammen mit dem Private Banking und den Firmenkunden. Und wir machen dort alles über Projekte, Wohngeschäftshäuser, Mehrfamilienhäuser. Aber auch, weil ich gemerkt habe, Robert, dass die Private Banker, das sind besondere Früchte, ich habe es ja auch mal gemacht, die sind im positiven Sinne Anwälte ihres Kunden. Und die wollen am liebsten nur jemanden empfehlen, den sie kennen. Darum haben wir eine Zuordnung gemacht, dass 3 Kollegen aus meinem Team sind genau zuständig fürs Private Banking und für die Firmenkunden. Und die machen auch die kleine Eigentumswohnung, die 40 Quadratmeter bis zum Wohn- und Geschäftshaus. Alles wird von denen abgewickelt und das kommt sehr, sehr gut an. Und das merke ich auch immer so als Einschub, wenn ich zum Beispiel bei anderen Sparkassen unterwegs bin. Die fragen mich dann immer, wie läuft das mit dem Private Banking? Und das läuft einfach daher, glaube ich, weil wir da auch klare Strukturen haben. Wir sitzen hier auf einem Flur, du hast es vorhin gesehen, der Empfang ist vorne. Das hilft natürlich auch, kurze Wege. Und natürlich auf der anderen Seite auch, dass wir im Firmenkundenbereich eng sind. Es läuft so gut, dass wir da in diesem Bereich Investment und Gewerbe dieses Jahr, denke ich mal, um die 2,5 Millionen Quotagevolumen machen werden. Und das ist, ich spiele da auch mal ein bisschen mit. Ich sage immer, so 2 Funktionen. Ich bin Geschäftsführer und gleichzeitig auch noch Teammitglied im Investmentgewerbe. Und das macht natürlich auch richtig Spaß. Und das ist auch so mein Bindeglied halt zum Private Banking. Ne?
Ein schöner Pro-Kopf-Umsatz.
Ja, das ist richtig ordentlich. Ne?
Ja.
Sind natürlich auch die großen Geschäfte drin.
Ja.
Und nur wir werden da, das haben wir schon gesagt, wollen wir noch weiter wachsen, weil wir da noch mehr Potenzial sehen. Und wir fahren ja als weiteres dann immer dieses Trainee-Modell. Also bei uns zum Beispiel Lars eben auch nach der Ausbildung hat da knappes Jahr in der Vertriebsunterstützung gearbeitet und ist dann in das Trainee-Modell. Trainee heißt für mich, der hat ein Fixum als Gehalt, läuft dann aber bei den Vertrieblern mit und ist so ein Win-Win. Also der Vertriebler gibt nicht seine Provision ab, gibt sein Wissen ab und dafür macht der Trainee oder Mann, Frau, macht dann zum Beispiel Besichtigung, unterstützt. Der Vertriebler sitzt, ich sage jetzt mal, neben ihm, lässt ihn machen und unterstützt da und die Provision wird aber für den Vertriebler verdient. So haben wir ein Win-Win, das Lars auch genossen hat. Und da brauchen wir mal wieder jemanden, weil wir, glaube ich, da noch ein bisschen weiter wachsen können. Dann haben wir den Bestandsbereich. Da ist Lars Vertriebsleiter. Da haben wir, glaube ich, 12-13 Berater drin. Wir sind ja ein bisschen unterschiedlich in Münster, die Bestandsimmobilienberater. Da sind BCs, also Beratungscenter der Sparkasse, zugeordnet, die sie betreuen. Und dürfen aber in Münster alles machen. Von der kleinen Eigentumswohnung, Grundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus, Reihenhaus bis zum Zweifamilienhaus. Ab 3 Familienhaus haben wir klare Strukturen. Das ist auch unsere Philosophie. Dann geht's in den Investment- und Gewerbebereich zu Steffi Stefer, Julian Peveling und Daniel Högemann. Und dann haben wir jetzt eben seit 2023, in der Zeit, wo Neubau gar nicht lief, haben wir einen Neubaubereich gegründet, was ja vorher der Bestandsimmobilienberater immer so nebenbei gemacht hat. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und jetzt zu unserer Größe. Wir haben letztes Jahr Immobilienvermögen vermittelt von 120 Millionen in 2024. Waren da Marktführer. Ich glaube, so ungefähr machen wir doppelt so viel Umsatz, wer sich mal den Immobilienmanager nimmt, wie so unser nächster Marktbegleiter. Und dieses Jahr läuft es richtig, richtig gut. Wir haben letztes Jahr gute 6 Millionen Cottagevolumen geschrieben. Und wir stehen jetzt bei Ende September schon über den 6 Millionen. Also haben noch 3 Monate vor uns. Und ich gehe davon aus, letztes Jahr 120 Millionen Immobilienvermögen, dass wir dieses Jahr so bei 150, 160 Millionen auslaufen werden. Und wenn wir Glück haben, dann knacken wir die 8, dann werden wir irgendwas mit 8, in dem Cottagevolumen haben.
Ja, Respekt. Um das vielleicht auch einzusortieren, ist ja, bin ich immer den Blick auch interessant zur Größe der Sparkasse, der Bilanzsumme der Sparkasse. Kannst du das auch da ein bisschen einsortieren?
Also
ein Gefühl für bekommen?
Ja, also wir sind ja eine große Sparkasse, eine der 25 größten. Wir haben so 13,5, 14 Milliarden Bilanzsumme. Und wenn man das so sieht, wir betteln uns immer so ein bisschen mit der Sparkasse Aachen. Die sind ungefähr gleich groß. Und letztes Jahr hat Aachen gewonnen, jetzt liegen wir vorne und sind da schon ziemlich erfolgreich. Und du kannst das ja auch einordnen. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal nimmt, die Kölner zum Beispiel, dass die mehr Umsatz machen als wir, ist ja klar. Weil die haben irgendwie, du weißt es glaube ich besser, 26 Milliarden Bilanzsumme irgendwie so in den Dreh.
Die knacken die 30.
Die 30 sogar. Und dass die mehr machen und die sind 160, 170 Leute in der Immo. Aber wenn ich das so vergleiche, jetzt ist es immer schwierig und ich will auch andere nicht abwerten. Das hat ja auch einen Punkt, wie setzt man den Fokus drauf? Nur ich glaube, da sind wir schon ziemlich erfolgreich. Und das sieht man ja auch mit den 5 größten Maklern. An Nummer 4 ist da die Aachener. Ich hoffe, nächstes Jahr drehen wir es um. Aber das ist jetzt hier freundschaftlich. Grüße gehen raus an Tobi Hermanns und Dietmar Röhrig, die beiden Geschäftsführer dort. Das ist natürlich ein Battle. Generell arbeiten wir da eng zusammen und sind auch im Erfahrungsaustausch sehr fein miteinander.
Ja. Also ich meinte eben mit 30 die 30 Milliarden Bilanzsumme der Kreissparkasse.
Genau, ja, genau. Und dass die dann mehr Umsatz machen, klar. Ne?
Ja.
Also Immobilienumsatz.
Das Neubaugeschäft hast du gerade angesprochen, ja. Was ihr jetzt vor 2,5 Jahren gegründet habt. Das macht wie viel ungefähr aus? Und ich bekomme das ja auch hier mit bei den Neubaugebieten hier, die hier entstehen. Ihr habt ja hier echt ein paar spannende Quartiere, die hier gerade in der Entwicklung und im Vertrieb sind.
Ja, ich würde da gerne mal ausholen. Also wenn man so die Zeit sieht vor zwei oder in, noch in 2021, da war es so, dass man Eigentumswohnungen, das haben die Bestandsimmobilienberater, am Neubau mitgemacht. Und da gab es eine Zeit, da hat man ein Projekt im Kreuzviertel, richtig gute Lage, Wermelingstraße, Kaufpreise so um 8.500 bis 8.800 Euro damals. Es waren 11 Wohnungen und das hört sich komisch an, aber die haben wir am Telefon verkauft. Da war es wirklich so, ich bringe mal das Beispiel, da überlegt man, wenn du dir einen Anzug kaufst, Robert, für 500 Euro, da überlegst du noch dreimal, ob der hellblaue wirklich der richtige ist und zeigst es deiner Frau und vielleicht noch deinen Kindern. Aber da wurden Wohnungen für 500, 600, 700.000 Euro, die haben wir den Leuten angeboten, weil damals war die Zeit, dass fast alles um Block verkauft worden ist. Du hast fast gar nicht eine Wohnung bekommen. Und wenn, musstest du schnell sein. Dann haben die wirklich am Telefon gesagt, was muss ich tun, dass ich es verkauft kriege? Jetzt kann man natürlich sagen, das war kein Verkauf mehr, so richtig war es das auch nicht, sondern es war eher mehr Verteilen. Natürlich waren wir ein Grenzgang, weil wir die Preise natürlich hochgesetzt haben und für den Bauträger war es gut und alles war super, aber die haben wir dann auch innerhalb von 4-5 Wochen verkauft. Und dann drehte der Markt. Wir wissen, dann kam der unsägliche Krieg, dann stiegen die Zinsen, dann gingen die Baukosten nach oben. Und es war nicht mehr so einfach, eine Immobilie im Neubau zu verkaufen. Und da haben Lars und ich uns hingesetzt in 2022 und haben gesagt, was müssen wir ändern? Und vielleicht kann ich dich da mitnehmen, was ganz menschlich ist, wenn ich jetzt hier einen Bestandsimmobilienberater nehme, der Bestandsimmobilien macht und Neubau. Und Neubau ist gerade schwierig. Man ruft vielleicht ein paar Kunden an, die sagen, nee, will ich gerade nicht, rechnet sich nicht mehr, die Zinsen sind zu hoch, ist gerade unsichere Zeiten, will ich alles nicht. Und auf der anderen Seite kriegt er gerade 2, 3 Bestandsdoppelhaushälften rein, wo es vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Auf der anderen Seite er aber die Kunden anruft, Besichtigung hat, dann verliert er den Fokus. Und da haben wir irgendwann gesagt, das wird nur noch funktionieren, wenn wir Leute haben, die sich nur um Neubau kümmern, die vielleicht auch andere Skills haben, die vielleicht jetzt gar nicht die Leute, ich glaube auch so ein bisschen, jemand, der Bestandsimmobilien macht, ist ein anderer Typ, als der Neubau macht. Bestand ist ja mehr zeigen, du musst erstmal den Preis richtig einschätzen, du musst mit dem Verkäufer, du musst das Produkt einkaufen, du musst den Verkäufer überzeugen, dass du der Richtige bist, du Robert Kaiser als Makler, der sagt, jawohl, dem vertraue ich, der macht das richtig. Beim Neubau ist ja eher so, dass den Einkauf, der ist dann da und du musst nur mit in Anführungsstrichen mit den Käufern sprechen. Du musst vielleicht vom Blatt weg verkaufen, brauchst ein ganz anderes räumliches Verständnis. Du musst das anders erklären, brauchst vielleicht auch mehr Tiefe im Bauverständnis. Und da haben wir zum Beispiel auch gedacht, wir brauchen Leute aus der Bank, die vielleicht Baufi gemacht haben, die vorher die Sachen finanziert haben, die nicht unbedingt einschätzen können, was ist die Doppelhaushälfte in Hiltrup wert, das müssen sie nicht. Aber da mit dem Kunden sprechen und ganz andere Ansprache finden. Und dann sind Lars und ich hingegangen und gesagt, wir machen jetzt einen Neubaubereich. Und wir sind ausgelacht worden, weil fast alle sagten, Neubau geht runter und ihr wollt es jetzt machen. Und da haben wir Glück gehabt. Wir casten unsere Leute, die wir nicht selber ausbilden, auch sehr, sehr lange. Und da haben wir unseren jetzigen Leiter Bauträger, Simon Lampen, haben wir uns ein paar Mal mit zusammengesetzt und den konnten wir gewinnen, weil wir ihm eine gute Perspektive geben konnten. Richtig guter Typ also Fachwissen das eine, aber das andere, ich habe es ja vorhin schon gesagt, richtig guter Typ, passt so richtig ins Team, hat das Herz in der richtigen Stelle, ist ein richtig guter Typ vom Teamgefühl. Und den haben wir zum 1.4.2023 gewonnen. Mittlerweile sind wir 5 Leute im Immobilienbereich, konnten natürlich dafür, also wir sind dann gestartet und ich weiß noch einmal beim Fußball bei Preußen ist Simon Lanten vom anderen Makler Freundin angesprochen worden und sagen, ey Simon, bist du sicher, dass du das richtig machst? Was wollt ihr denn verkaufen? Und da hat Achim doch eine Schnapsidee. Es ist aber so auf dem Markt aufgenommen worden, weil es natürlich schwieriger war, den Neubaubereich zu bespielen, dass wir damals angefangen sind mit 44 Eigentumswohnungen in Sentrup. Das waren Apartments. Die haben wir mit richtig großem Aufwand verkauft gekriegt. Aber nur, weil wir uns eben komplett darauf gestützt haben und weil wir eben einen riesen Vorteil haben. Wir sind Bankenmakler. Wir können auf das Private Banking zugehen oder auf Firmenkunden oder auf die Geschäftsstellen. Und es funktioniert halt nicht mehr. Du setzt es einfach bei ImmoScout rein und dann läuft's schon. Sondern du musst am besten vorgewärmte Kunden haben, wo die sagen, ey, der Kunde hat gerade Geld übrig, der kann es auch finanzieren im Freiberuflerbereich. Und das haben wir richtig gespielt und haben einen Auftrag gekriegt. Und das hat sich in 23, 24 weiterentwickelt, dass auf der einen Seite unsere Kunden, mit denen wir immer zusammengearbeitet haben, gesagt haben, ey, die einzigen, die noch was verkaufen im Münster im Neubaubereich sind wir. Und da haben wir auch uns, du hast es eben gesagt, bei mehreren Pitches durchgesetzt. Und wir haben es auch geschafft, bei einem Projekt jetzt in Gremmendorf, das ist auf der Konversionsfläche, es sind 110 Häuser, Reihenhäuser und Doppelhäuser, dass wir die Firma konnten wir überzeugen, also einen eigenen Hauseigenen, der gesagt hat, nimm die Vorteile. Die hat nämlich immer genau gesagt, wir haben hier einen eigenen Vertrieb. Und das ist so, dann können wir die auch genau steuern. Bei dir macht der dann ja noch nebenbei Bestandsimmobilien und so. Und man sagt, nee, der Robert Kaiser, wenn der bei uns der Neubauexperte ist, der macht dann nur dieses Projekt. Wir stellen da 2 Leute ab und die machen das und nehmen die Vorteile mit. Wir arbeiten ganz eng mit den Baufinanzierern zusammen, sodass wir da auch fischen, wo wirklich Fische sind. Das heißt, wir unterhalten uns nur mit denen, die auch können. Und auf der anderen Seite haben wir die Bank, weil es funktioniert nämlich nicht mehr mit, ich habe es eben gesagt, mit Scout. Und da konnten wir die überzeugen. Und jetzt gerade aktuell gibt es ja eine Konversionsfläche in Gievenbeck, die Convoy vermittelt hat. Und die beiden Bauunternehmen haben dort die Grundstücke erworben. Und da konnten wir uns den Pitch auch durchsetzen gegen mehrere, weil wir einfach da sehr strukturiert vorgehen und eben unsere Philosophie klar machen können. Und da auch durch deine Hilfe, Robert, haben wir auch ein sehr, sehr gutes Reporting, was auch immer viel wichtiger ist. Früher hat man so den Finger in die Luft gehalten und gesagt, ja, irgendwie kommen die wohl irgendwie aus dem Umkreis von Münster. So wissen wir genau, wo kommen die her? Warum haben die abgesagt? Warum haben die zugesagt? Was fehlt? Und entscheidend noch, bevor ich sage, was wir an Umsatz da machen, ganz früher, und ich mache das jetzt ja bald 30 Jahre Immobiliengeschäft. Dann kam der Bauträger, wenn ich so Ende der 90er gucke, hat das Projekt total fertig und sagt, hier habe ich einen Sechser, da sind die Grundrisse, verkauft. Heutzutage sind wir ganz früh dran, gerade auch beim anderen Projekt, wo wir angerufen werden, dann werden wir gefragt, Achim, setz dich mit deinen Leuten zusammen, was wird denn gerade gesucht? zwei Dreizimmerwohnungen? Wie müssen die geschnitten sein? Wie ist es mit Stellplätzen? Braucht man eine Wallbox? Was ist da? Was ist gerade wichtig? Wie können wir jetzt auch Kosten sparen? Ist oder jetzt zum Beispiel merken wir, wenn wir on Block was verkaufen, wie wichtig KfW mit QNG-Standard ist, damit du die höhere Abschreibung hast. Und wir sind halt weniger der Vertriebler am Ende, natürlich auch. Aber vorher sitzen wir ganz früh mit im Boot, dass wir das Projekt mitentwickeln. Und das kannst du halt nur machen aus meiner Sicht, wenn du den Fokus und die Zeit hast, dich mit diesem Projekt zu beschäftigen. Und da haben wir natürlich einen überragenden Teamleiter auch mit Simon Lampen und jetzt ein ganz tolles Team mit vier weiteren. Und wenn das so weiterläuft, werden wir dieses Jahr so zwischen 25-30% im Neubau machen, im Cottage-Umsatz. Das ist natürlich herausragend. Und
von den 8 Millionen?
Das von den 8 Millionen, also so irgendwo.
2,5.
Zweieinhalb. Bisschen haben wir ja doch, ne? Da muss noch ein bisschen was eingetütet werden. Wir haben natürlich diesen, ich sage jetzt mal, diesen Misch, dass Simon ist zuständig für den gesamten Neubaubereich, aber die On-Block-Verkäufe werden dann im Investmentgewerbe gemacht. Also die vier Kolleginnen und Kollegen im Neubaubereich machen dann den Einzelvertrieb. Können auch mal 3 Wohnungen sein, aber den On-Block-Vertrieb, weil das passt dann wieder zu den Freiberuflern, zu den Firmenkunden, zu Private Banking. Ne? Mhm. Und ja, ich bin mir sicher, das war mutig. Gleichwohl ist das auch so eine Philosophie und ich denke, das ist immer ganz wichtig. Vielleicht auch so, weil vorhin hatten wir ja schon die Philosophie, ganz oft, wir sind ja hier in der Bank, dann wird mit Zahlen gespielt, 5-Jahrespläne, 3-Jahrespläne, sowas wird immer gemacht. Ich bin eher ein Typ, der guckt und sagt, was braucht der Markt? Was wird der Markt wo 2030 brauchen? Und gerade vielleicht eine Buchempfehlung von Dr. Florence Gaub, Zukunft. Und die sagt, im normalen Leben, Robert, haben wir viel Tagträume und wenig Pläne. Im Businessleben haben wir ganz viele Zahlenpläne, aber wenig Träumen, wo wollen wir hin, anstatt mal zu gucken, wo wollen wir 2030 hin und was brauche ich dann an Prozesse, Strukturen, was brauche ich an Menschen, um dann danach die Zahlen dazu zu packen. Weil es ist ja immer ganz einfach zu sagen, ja, jetzt machen wir 8 Millionen, nächstes Jahr 9. Ja, das sind Zahlen, hinschreiben können wir es, aber wir müssen es ja mit Leben füllen. Ne? Und ja, da müssen wir...
Du hast gesagt, jetzt würdest du gerade dich mit der Planung beschäftigen.
Das ist allerdings so, wir sind jetzt ja hier Ende Oktober. Und da wird natürlich immer gefragt, wie ist 2030? Aber die Zahlen ist das eine und das andere ist eher, wie kriegen wir das hin? Und das war eben ein Bereich, wo wir einfach mutig waren. Genauso, wie wir mutig eben sind und sagen, im Marketingbereich, das bauen wir jetzt auf, da brauchen wir. Das ist nicht nur online, sondern auch offline. Das ist analog. Da sind wir sehr gut vertreten mit Maike Kintrup in der Unterstützung, dass wir eben auch in die Zeitung nicht Anzeigen machen, sondern den redaktionalen Teil. Dass wir gefragt werden als, ja, jetzt letztens habe ich mich halt auch zum Markt gefragt worden, kurz vor der Expo, dass wir da einen Artikel reinkriegen, weil das wirkt viel mehr, ne? Ja.
Aber ist ja, du hast ja angesprochen, sehr, sehr untypisch, jetzt bei der Unternehmensgröße so ein starkes Marketing aufzubauen. Ja. Wie bewertest du das jetzt in der Retrospektive? Und was sind die Pläne da für die Zukunft?
Also jetzt Marketing muss auch daweise einordnen, dass wir sagen, da werden natürlich auch hochwertige Exposés gemacht. Wir drehen Videos. Dieses wird alles dort veranschlagt und so dieses, wir haben ja diesen, also die im Marketing sind auch für den Premium-Bereich zuständig, eben fürs Investment und Gewerbe, wenn wir eine Villa haben und solche Sachen. Das verlangt natürlich auch ein anderes Exposé als in Anführungsstrichen die 250.000 Eigentumswohnungen. Nur generell glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass du eine Marketingstruktur brauchst. Wir haben zum Beispiel auch da, wir hatten eine Marketingvision 2025 und wir haben jetzt eine 2030. Ich habe jetzt mein iPad nicht hier, das ist mein Hintergrundbild. Was wollen wir 2030 sein? Und wir hatten zum Beispiel ganz lustig, 2025 hatten wir drin Zukunftsmakler und jetzt 2030 sagen wir, wir wollen immer der beste Gegenwartsmakler. Also Zukunftsmakler ist ja für mich, wir erreichen es nie, aber jetzt war unser Ziel, wir wollen da der beste Gegenwartsmakler sein. Zum Beispiel bei Google-Bewertungen wollen wir weit vorne sein. Das spielen wir auch sehr, sehr stark. Und letztens, wir haben hier in der Sparkasse, das fand ich sehr, sehr schön, da haben wir so ein Reverse Mentoring und da bin ich ausgewählt worden. Das heißt, da kam ein junger Mann, also ein Angestellter der Sparkasse, 23, und der war mein Mentor und ich war Menti. Da ging es so darum, wie gehe ich mit neuen Medien und so weiter. Und da war ich ganz stolz, weil er sagte, Mensch, Herr Friedrich, Sie sind wissbegierig, wie Sie da mit LinkedIn unterwegs sind und mit den Medien und Videos drehen. Oder bei uns zum Beispiel, Robert, du kennst es, wenn wir neue Azubis suchen. Früher haben wir eine Anzeige in der Zeitung gemacht. Heute machen unsere jetzt Azubis Ruben und Charlotte haben ein Video gedreht und das ist so viel geklickt worden auf Insta, auf unserer Homepage, auf LinkedIn, wo wir drauf angesprochen werden. Und wir müssen halt dahin kommen, wo die jungen Leute sind. Und darum brauchst du aus meiner Sicht eine LinkedIn-Strategie. Du musst eine verschiedene Strategien einfach haben, die Homepage immer weiterentwickeln. Weil früher mal unsere vorige Homepage war irgendwann mal eingefroren, weil das Ein-Mann-Unternehmen sich verabschiedet hat. Und dann standen wir da mit einer eingefrorenen Homepage. Du weißt es noch. Und jetzt haben wir eine ganz tolle über Maklerwerft, auch mit deiner Unterstützung. Und das geht natürlich nur, wenn du auch die Manpower dahinter hast oder Womanpower, die das machen. Und das geht über Veranstaltungen zum Beispiel. Das ist auch, dann fragen mich die Leute immer, wie arbeitet ihr mit dem Private Banking zusammen? Natürlich gehen die in die Besprechung und so weiter. Aber wir haben schon zweimal ein Wien-Forum gemacht. Was ist das mit dem Leiter des Private Bankings hier und Vorstandsvertreter Dr. Robert Zeidler? Machen wir dann eine Veranstaltung, wo wir Firmenkunden, Freiberufler und Private Banking Kunden einladen und über besondere Themen sprechen. Hier hatten wir jetzt im Mai die zweite. Dann ging es um, wie sieht es mit deinem Mehrfamilienhaus aus? Was musst du energetisch tun, damit du das in die Zukunft bringst? So ein bisschen auf den Punkt beim Mehrfamilienhaus. Wenn du jetzt eins, ich nehme dich vielleicht mal mit, aus den 70er, 80er Jahren hast, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst es jetzt, oder du bringst es in die Zukunft. Und da hatten wir natürlich zum Beispiel von der Energieberatung Christian Bode mit dabei. Da hatten wir Bauträger, Architekten auf dem Podium. Und da haben wir natürlich auch einen Baufinanzierer dabei gehabt. Robert Zeidler hat es moderiert. Ich war mit da drauf. Und da sind wir mit den Kunden ins Gespräch gekommen. Natürlich auch einen Mehrwert zu bieten, weil Private Banker, habe ich gesagt, der hat eine ganz große Verantwortung für seinen Kunden. Da will er mit den Kunden, die zum Beispiel Mehrfamilienhaus ins Gespräch kommen und sagen, hey, deine Kinder wohnen noch in Frankfurt und Stuttgart. Du bist jetzt 75. Wenn du nicht mehr bist, willst du denen das hinterlassen oder willst du es jetzt noch in die richtige Richtung bringen? Und so rücken wir natürlich auch eng zusammen. Ne? Das geht nicht nur um Verkauf. Vielleicht geht es auch um die Renovierung. Ne?
Ja. Ja, cool. Der Immobilienmarkt hier in Münster, wie viele Transaktionen haben wir hier? Was sind Quadratmeterpreise? Kannst du das noch?
Also hier in Münster jetzt, nicht nur bei uns, sondern meinst insgesamt. Also wir teilen uns ja auf, Kreis Warendorf und Stadt Münster, beides ist ungefähr ähnlich, 2.500 in der Stadt Münster und 2.500 Transaktionen in Kreis Warendorf, wo natürlich alles drin ist, auch was die Stadt verkauft und so weiter. Und ganz spannend ist, ich habe immer wieder einen Austausch mit dem Leiter des Gutachterausschusses von der Stadt Münster und wir treffen uns so 2-3 Mal im Jahr und so ein bisschen zu Spoiler, ab 1.1. werde ich wahrscheinlich auch im Gutachterausschuss selbst mit dabei sein. Weil das ist immer ganz spannend für mich, um so ein bisschen Daten zu bekommen und auf der anderen Seite für ihn, um auch so zu wissen, wie es wirklich in der Praxis. Als Beispiel, ich komme da gleich wieder zurück auf deine Frage, haben wir ganz lange gebraucht, bis wir die Bodenrichtwerte angehoben haben. Ganz lange, so 2010, 12, 14 war es gleich. Und jetzt haben die viel weiter angezogen noch. Jetzt habe ich ihm aber gesagt, ey, jetzt musst du nicht weitermachen, weil wir sind jetzt schon an diesem Limit. Und wenn ich dich jetzt mal mitnehme und du hättest, Wolbeck ist ein Vorort, also nicht ein Vorort, aber ein bisschen weiter raus von Münster. Und da hättest du jetzt zum Beispiel ein Haus aus 1970 auf einem großen Grundstück und ein großes Haus, energetisch eher so Energieklasse H. Dann verliert dieses natürlich viel mehr als in der Innenstadt ein kleines Grundstück und energetisch richtig einen guten Zustand. Und wenn du da dann schon einen Bodenrichtwert hast von 800 Euro bei 1200 Quadratmetern, das kannst du natürlich wieder runterrechnen auf 600 Quadratmeter und so weiter. Aber du kriegst es dann nicht. Da gibt es ja auch eine Erhebung von ImmoScout, dass gerade diese Häuser 30-40% an Wert verlieren, weil du musst es ja nicht nur kaufen, sondern die Banken sagen auch, wie willst du es energetisch dann in die Zukunft führen? Und da kommen wir dann in den Austausch. Und glaube, das ist eine gute Symbiose, wo er sagte, Mensch, die Praxis, du weißt wirklich, welche Fälle dann wirklich verkauft werden. Und da sagte er, dieses Jahr sieht so aus, als wenn wieder noch mehr verkauft wird. Also es zieht weiter an. Das passt auch dazu. Die Preise ziehen auch wieder an. Also der Boden ist Wir sind hier in Münster sowieso nicht so gefallen, sondern da war eine Bodenbildung. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir, ich habe es vorhin gesagt, wenig Arbeitslosigkeit, sehr dienstleistungsorientiert und darum auch gute Einkommen. Und auf der anderen Seite, wir wachsen halt, ne? Was natürlich dazu führt, dass die Mieten sehr, sehr stark gestiegen sind. Wobei wir jetzt so einen Punkt haben, Robert, wo die Mieten so hoch gestiegen sind, dass für manche wieder interessant ist zu kaufen, weil die Zinsen haben sich gleich entwickelt, ein bisschen runter und die Einkommen sind gestiegen, wo die Leute dann sagen, ja, jetzt will ich doch vielleicht wieder kaufen, weil ich vielleicht auch nicht zu mieten finde. Und das konnte er sehr, sehr schön zeigen, so ein bisschen schon, dass die Tendenz halt hingeht, dass die Preise sich gefestigt haben und wieder anziehen. Und ja, es gibt ja nicht, wenn ich jetzt mal Neubau-Eigentumswohnungen nehme, gibt es ja in Münster auch nicht den einen Preis. Also du kannst in den Randbezirken was finden, was bei 5.500 Euro pro Quadratmeter liegt. Dann hängt es natürlich davon ab, was ist das für ein KfW-Standard, wie groß sind die Wohnungen. Na klar, eine große Wohnung, 120 Quadratmeter, hat einen anderen Quadratmeterpreis als jetzt eine 30 Quadratmeter Wohnung. Dann auf der anderen Seite, wie ist der Standard? Vielleicht bist du auch im QMG-Standard, wo du höhere Kosten hast, aber wo du auch natürlich wieder als Kapitalanleger was zurückkriegst. Und im Kreuzviertel werden natürlich immer noch 8.000 Euro gezahlt oder im Flüsseviertel in Mauritz, Sentruper Höhe, da geht's auch 8.000, 9.000 Euro. Und ganz spannend, vielleicht, wenn ich habe dich ja vorhin überzeugt, zumindest dich schon mal, deine Frau und deine Kinder, deinen Sohn Felix kenne ich ja, den werde ich auch noch überzeugen, dass Münster die Stadt ist. Wir haben jetzt was ganz Tolles demnächst, früher am Aasee, da haben wir ein Grundstück verkauft. Aasee ist halt was Besonderes, du kennst ihn zumindest. Und es ist jetzt die dritte Immobilie in meinen 20 Jahren, die wir da veräußert haben. Das Haus wird zurückgebaut und da kommen Eigentumswohnungen. Und ich denke mal, das wird ganz spannend. Was meinst du denn, was da ein Quadratmeter kostet für? Es werden so 8 Wohnungen, die ungefähr 8 oder 7 Wohnungen, die so 100 Quadratmeter haben. Richtig, natürlich top, alles klasse. Blick auf den Aasee, was meinst du, Quadratmeter?
Aber wenn du das so anmoderierst, muss es ja schon Premium sein. Und bei unserem Vorgespräch hat sie gesagt, hier Prinzipalmarkt, da liegen wir so bei 20.000. Wenn es Neubau wäre. 16?
Ah, 16 wäre schon, aber so 13.000, 14.000, glaube ich, da werden wir schon am Markt gehen und Da werden wir jemanden finden. Und warum natürlich? Weil es ganz was Besonderes ist. Eine Perle und da gibt es nur ein paar für. Und Daumen, Robert, du kannst dich bewerben.
Ja, ich muss mal aufs Konto gucken und mal das in den Familienrat einbringen. Ja. Wie viele Transaktionen haben wir dann hier in Münster und Warendorf?
Also wir jetzt als Immo?
Ja.
Also dieses Jahr werden wir, glaube ich, wir haben ja noch 2 Monate, das ist ja mal der Unterschied zur Bank. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Also wenn das so kommt, denke ich, dass wir 350 plus X so haben werden, 350 Stück.
Und insgesamt in Münster, wie viele Transaktionen gibt's?
Also letztes Jahr 2.500 und dieses Jahr, denke ich, wird es ein bisschen ansteigen. Ne? Also wo aber wirklich auch alles drin ist, zum Beispiel die Stadt verkauft ja auch selbst, die gibt es nicht. Die Wohn- und Stadtbau verkauft selbst, gibt es ja so ein paar, sagen wir mal, wo man auch nicht als Makler jetzt unbedingt drankommt.
Ne? Ja.
Wobei ich jetzt so wieder glaube...
10% Marktanteil dann?
Ja, so um den Dreh und das zeigt natürlich auf der anderen Seite auch noch, welchen Markt wir da noch haben. Wobei ich jetzt auch so merke, dass wieder, ich würde mal sagen, vor dem Zinseinstieg hätte ich so gesagt, dass 60% der Privaten auch privat verkaufen. Nicht vielleicht immer zum höchsten Preis, weil immer der Nachbar kaufen wollte oder der einen kannte. Ich glaube, das hat sich wieder gedreht, weil es eben nicht mehr so einfach ist, weil du eben auch eben unser Vorteil ein Bankenmakler sind, dass wir eben auch die richtigen Kunden ansprechen können, die es finanzieren können. Oder wir eben relativ früh wissen, Robert Kaiser mit seiner Frau kriegt Kinder, der braucht jetzt eine größere Wohnung, braucht ein Haus. Und darum glaube ich schon, dass der Privatverkaufsanteil wieder zurückgegangen ist. Ne? Darum gibt es ja immer diese 10%, wäre dann so plus minus am Gesamtmarkt. Entscheidender ist natürlich, was ist am Maklermarkt. Ne? Und da glaube ich schon, dass wir da richtig gut unterwegs sind. Ne?
Und der Privatverkäuferanteil, wie hoch würdest du den hier in Münster, Warendorf schätzen?
Also vor dem Zinsanstieg, also und dem Ganzen hätte ich mal gesagt, früher hat man immer gesagt 50-50. Da hätte ich gedacht, es geht auf 60. Jetzt würde ich eher wieder sagen, wir sind bei 50-50 und Tendenz ist, glaube ich, noch weiter rückgehend. Man täuscht sich da immer ein bisschen, weil man sagt, früher stand nichts auf ImmoScout. so 2021. Da glaube ich, ist gar nicht auf ImmoScout gekommen, weil es vorher schon in der Nachbarschaft oder wie auch intern bei unserem Interessentenkreis, das ist ja auch unser Vorteil, dass wir es verkauft haben, gar nicht darauf gestellt haben. Weil wenn du dich jetzt für die ASE-Immobilie interessierst, dann wäre es ja blöd, wenn du dich dann bei uns registrierst und wir dich nicht ansprechen, wenn wir mit der Vermarktung starten. Das machen wir natürlich. Und dann nicht als erstes auf Scout, willst du es erfahren. Darum glaube ich, jetzt ist viel mehr auf Scout, weil es halt auch länger da steht. Das kommt auch dazu. Die Vermarktungszeit hat sich natürlich verlängert, ne?
Ja.
Gerade für so Immobilien, die jetzt vielleicht energetisch nicht in gutem Zustand sind oder eben auf einem ganz großen Grundstück, ne?
Ja.
Ja.
Die 2.500, 3.000 Transaktionen, die du jetzt eben genannt hast, jetzt im Verhältnis zu den ca. 300.000 Einwohnern hier in Münster, ist das so ein typisches Verhältnis, so 1%?
Ja, das mache ich in meinen Schulungen immer, dass man sagt, wenn ich frage ich immer, wie viel Einwohner hat Berlin, ich glaube 3,8 Millionen, dann kannst du ungefähr sagen, kannst du immer mit Strunzen sagen, 1% ist eigentlich immer so. Ich glaube, es sind jetzt ein bisschen weniger, es sind nicht 38.000 in Berlin, sondern Anfang 30. Aber diese 1%-Regel ist eigentlich immer gut. Und ich glaube, der Durchschnitt liegt irgendwo in Münster bei 3.000 Einheiten. Das ist mal runtergegangen. Gerade so 23 waren, glaube ich, nur knapp über 2.000 Transaktionen. Trotzdem, wenn mich da immer jemand fragt und sagt, boah, es wird ja so wenig verkauft. Wenn wir jetzt sagen 10% Marktanteil, 200, dann sage ich immer, wir hätten immer noch 1.800 andere, auch wenn nur 2.000 verkauft würden, plus noch den Kreis. Ne?
Ja.
Also der Markt ist schon noch groß, sodass wir noch gut wachsen können. Also wir haben noch Potenzial.
Ja, definitiv.
Mhm.
Wir haben eben auch schon ein bisschen über Innovation gesprochen. Wie macht ihr das intern, dass ihr euch im Prinzip ständig auch neu erfindet und auch an den aktuellen Zeitgeist anpasst. Du hast eben Rezensionen angesprochen, auch Google, Webseite, automatischer Exposé-Versand. Das sind ja alles Dinge, die jetzt auch in den letzten Jahren sich entwickelt und zum Standard entwickelt haben, auch bei euch zum Standard entwickelt haben. Wie geht ihr da vor?
Also ich finde es ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich war gerade auf Sardinien im Urlaub. Durch die Herbstferien, du kennst das, du hast ja auch Kinder im schulpflichtigen Alter, sind wir jetzt dorthin gefahren und dachten, boah, super, 25 Grad. Und dann haben wir gemerkt, die machen alles zu. Für die ist schon Herbst, obwohl es 25 Grad hat. Und da haben wir uns in einem Geschäft mit einer Dame unterhalten, die auch mal in Köln studiert hat, auf Englisch, ging super. Und die sagte, ja, die haben seit den 60er Jahren, war die Saison immer vom 1. Mai bis Anfang Oktober. Und obwohl wir jetzt im Sommer 40 Grad haben und die Leute viel zu heiß ist, ist jetzt eigentlich eine super Zeit, aber wir haben es nicht verändert. Und das hat mich nochmal bestätigt, obwohl ich das so lange mache, immer neugierig zu bleiben. Und ich höre natürlich deinen Podcast, nehme ich viel mit. Dann weißt du, dass ich Fan von 1A Lage, von Hauke Wagner und Professor Dr. Furtgländer bin, vom Institut für Wirtschaft. Und sowieso, ich lese gerne viele. Und das habe ich irgendwann mal von Klopp gehört. Er sagt, ich mache mir einfach lange Gedanken über viele Dinge und bin auch mutig, Neues auszuprobieren. Und wenn man mal so sieht, in den letzten 5 Jahren war der Immobilienmarkt so mobil und die Veränderung auch in unserem Geschäft so riesig. Vorher ging es doch 25 Jahre lang eigentlich so. Und ich finde es immer schwierig. Ich finde es auch langweilig. Ich liebe Herausforderungen. Und da immer wieder was Neues auszuprobieren, länger drüber nachzudenken. Und das tun Lars, Anna, aber auch unser gesamtes Team, fragen wir da immer, was müssen wir wieder verändern? Und zum Beispiel, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich schon vor 5, 6, 7 Jahren gesagt, wir brauchen automatischen Exposé-Versand. Es kann doch nicht mehr sein, so wie früher, dass wir samstags eine Anzeige drin haben oder auf Scout und dann muss man bis montags morgens warten. Dann tippe ich Robert Kaiser ein und schicke dir das dann zu oder am besten, du musst noch reinkommen. Und solche Sachen, weißt du, das fand ich ganz spannend. Du hattest mal Kai Enders im Podcast und er hat gesagt, das sagen zwar alle, aber bei uns ist es so, wir denken einfach vom Kunden aus. Wir haben den Kunden im Blick und sagen, was wünscht der? Und wenn ich jetzt dich als Interessent nehme, als Neumünsteraner, dann sitzt du halt auch samstagabends gerne am iPad mit deiner Frau und guckst, was ist denn gerade im Angebot? Und ich möchte mir das Exposé vielleicht runterladen und möchte schon mal gucken, was ist da die Besonderheit? Und das ist nur ein Beispiel, dass wir immer wieder dran sind und sagen, was wünscht der Kunde? Und weißt du, was mich auch abgeholt hat, das ist genau das, Roland Kampmeyer aus Köln hat gesagt, und da bin ich 100% seiner Meinung. Und ich mache das ja schon lange. Ich kann mich daran erinnern, wo ich so 97 meine Exposés gemacht habe. Bin ich mit einer Kamera rumgefahren, habe ein Foto gemacht, das ist zum Entwickeln gebracht worden. Bin immer so kleine Filme, so Zehner-Einheiten, weil sonst war das ja viel zu teuer. Und dann musstest du das da hinbringen und dann ist das Exposé erstellt worden, am Anfang noch draufgeklebt und was weiß ich alles. Und das hat richtig Zeit genommen. Manchmal hat so ein Exposé 1,5 Tage gedauert. Und ich glaube, diese Zeit haben wir nicht mehr. Diese ist damals natürlich nicht in den Kunden geflossen, sondern wir hatten viele administrative Sachen. Und Roland Kampmeier, weiß ich noch genau, hat gesagt, 80% der Tätigkeiten, die wir immer gemacht haben, der ist ja auch schon ein bisschen länger dabei, werden zu 20%. Und 20% werden von der Wichtigkeit zu 80. Und das glaube ich. Und darum sage ich, wir müssen halt hinten in der Struktur wie eine Fabrik werden. Also die Exposés müssen natürlich hochwertig sein. Aber da müssen wir gucken, dass wir ganz viel Zeit für den Kunden haben. Und da arbeiten wir halt mit allem dran, was wir so tun, damit wir einfach für unseren Kunden da sind. Und ich habe letztens, das ist vielleicht auch ganz interessant, das habe ich einen Workshop gemacht. Und es ist jetzt keine Raketenphysik, aber ich habe einfach mal ChatGPT angeworfen und habe gesagt, so, ich bin hier in Waiblingen, habe jetzt ein Haus hier geerbt und ich habe überhaupt keine Ahnung, liebes ChatGPT, was muss ich denn jetzt machen, welche Unterlagen, wie würdest du vorgehen? Ich bin also total unbedarft und habe mich da mal 5 Minuten mit ChatGPT unterhalten. Und das Interessante ist, du kannst nicht mehr punkten, Robert, wenn du jetzt Makler wärst, dass du sagst, ja, ich besorge einen Grundbuchauszug oder ich mache ein Exposé. Ich sage zu meinen Leuten es immer, ja, wir brauchen ein richtig gutes Exposé, aber es wird immer irgendeiner besser machen. Aber wir müssen dem Kunden einen Mehrwert bieten. Das ist nicht das Exposé, das ist schon Standard. Das wird immer mehr Standard. Das wird, stand letztens auch in der IVD-Zeitung, so, wie ist der Makler in 2045? Ich glaube weiterhin, dass der Mensch entscheiden wird, weil alles, was wir tun, Robert, auch mit den Leads und alles, entscheidend ist dann, wenn meine Maklerin, mein Makler bei der Bestandsimmobilie auf dem Sofa beim Kunden sitzt. Und da ist der Verkäufer, das Ehepaar, die Erbengemeinschaft das Gefühl haben, jawohl, die haben ein Vertriebskonzept, individuell auf mich, die haben mich verstanden und die haben die richtigen Kunden und ich kann denen vertrauen. Und da hilft dir alles, was wir sonst machen, ist nur Mittel zum Zweck, um wirklich die Zeit zu haben. Und darum sage ich immer, wenn ich da so, da hatte ich ja jemand bei, sagt ja, so mein Alter, ich bin oldschool. Das ist okay. Aber wenn du dich nicht auf die neue Technik einlässt, dass du sagst, ich muss einfach da unterstützend arbeiten, wirst du nicht mehr die Zeit haben für die wichtigen Dinge. Das ist für mich ganz klar, weil diese 20% beim Kunden dann nur noch, die werden nicht mehr reichen. Und darum finde ich es immer sehr spannend. Wir unterhalten uns da oft drüber und ich bin da immer sehr, sehr neugierig. Ich habe mich da auch geöffnet und darum fand ich das sehr spannend eben bei diesem Cross-Mentoring, wo der sagte, Mensch, Sie sind da echt offen für. Und ich mag das sowieso, wenn spannende Menschen, auch wenn es Themen sind, so auch, die jetzt überhaupt nicht meins sind, aber da erzählt einer drüber. Und wenn es über, ich spiele jetzt kein Golf, aber einer sagt, boah, ich liebe das, morgens da drüber zu gehen und so, freue ich mich für den. Ich gehe dann eher Fahrrad fahren oder ins Fitnessstudio, aber jeder hat so seins und ich finde es trotzdem spannend, das zu hören. Und da diese Neugierigkeit und dieses nicht, habe ich immer so gemacht, mache ich immer so und mache ich auch zukünftig so. Und ich finde es auch wichtig, Robert, mal überzulegen, was kannst du mal weglassen? Weil eigentlich machen wir immer mehr, wir müssen auch mal was weglassen, ne?
Ja? Ich räume gerade meinen Keller auf, deswegen...
Sehr befreiend.
wenn wir gerade schon über die Zukunft sprechen, neugierig sein, was siehst du jetzt an treibenden Kräften jetzt für die nächsten Jahre? Was ist euch wichtig, um der Gegenwartsmakler zu werden?
Ja, also der beste Gegenwartsmakler, genau, und sich darauf einzustellen, ein bisschen habe ich schon gesagt. Natürlich haben wir, mein Mindset ist, ich glaube, für kleine Maklerunternehmen, wenn die nicht komplett spezialisiert sind, jetzt auf landwirtschaftliche Flächen oder Schlösser oder so, wird es ganz, ganz schwierig, weil die Regulatorik frisst uns wirklich auf. Wenn ich das mal so sehe, was vor 30 Jahren war und was man heute machen muss. Wir haben da wirklich sehr Glück, dass wir mit Annalena Dinkhoff Juristin haben, die uns da wirklich sehr unterstützt bei allen Dingen, die da so sind, damit wir auch dem Makler da wieder einen Freiraum geben. Und ich glaube, nein, ich bin sicher, das wird nicht weniger. Das ist einfach so, da muss man sich auch für aufstellen, damit unser Job ist auch der von Lars und von Anna, dass wir das Spielfeld, wie das Fußballfeld, wir müssen das mähen, wir müssen es abkreiden, die Tore müssen stehen und die müssen spielen können. Darum glaube ich, dass das für Makler, das ist so mein Gefühl, die jetzt nicht im Franchise unterwegs sind oder Bankenmakler und eine gewisse Größe haben, wird das sehr schwierig zukünftig. Weil sonst einfach die Zeit beim Kunden, die das Wertvollste ist, sehr, sehr eng wird. Und oder du musst halt wie Roland Kampmeier oder Aigner Immobilien oder Falk eine gewisse Größe haben. Die Kleinen werden es schwierig haben. Und dann haben wir eben als Bankenmakler, da setzen wir auch drauf, eben den Vorteil der Bank im Rücken, Zusammenarbeit mit Baufi, dass wir auf der einen Seite auch dem Kunden immer schnell helfen können. Wir haben dann eine ganz enge Bindung, dass wenn du kommst für ASE und du möchtest dich dann baufinanzierungstechnisch beraten lassen.
Ich bin kurz vor der Unterschrift.
Ja, das finde ich super. Also, aber da haben wir natürlich die Chance, gleich einen engen Draht zu haben, die Baufin zu klären. Und wir setzen natürlich auf die Bank. Auf der anderen Seite setzen wir natürlich auch darauf, dass wir zum Beispiel sagen, die Leads werden immer wichtiger, zum Beispiel über den Preisfinder oder über die Nehmen. Und da sehe ich da auch, das fand ich auch sehr, sehr spannend, darum höre ich mir das an, wie bei dir, oder ich lese viel. Und Christian Evers hat gesagt, wenn ich mich jetzt das nochmal mitnehme, du kannst dich wahrscheinlich daran erinnern beim Preisfinder. Wir haben da einen ganz großen Weg beschritten. Am Anfang haben wir immer dann den Kunden anrufen lassen von den Vertrieblern. Wir haben gedacht, da muss doch der Robert Kaiser, da müssen wir unseren besten Mann hinschicken für das Gebiet. Ja, nur das Tagesgeschäft holt ihn ein und da ist der Notartermin und die Aufnahme und die Besichtigung viel wichtiger. Und dann passiert es so, dass da vielleicht 24, 48 oder auch 62 Stunden vergehen, bis du anrufst. Und Christian Evers sagte doch, vielleicht erinnerst du dich, am besten genau in der Transaktion anrufen, in den nächsten 5 Minuten. Das versuchen wir jetzt. Wir haben das umgeswitcht und haben 2 aus einer Vertriebsunterstützung, Trainees, die Aufgabe haben, sagen wir mal zwischen 8 und 18 Uhr am Werktag, da kommt was rein, sofort anzurufen. Was passiert? Du wärst verblüfft, weil du bist gerade in dieser Transaktion und sagst, boah, jetzt ruft er an. Und nicht auf die lange Bahn. Können wir 3 Tage später, bist du vielleicht beim Einkaufen, du bist im Podcast, du bist, was weiß ich, gerade beim Fußball und dann störst du nur. Aber hier bist du gerade dran, wir verblüffen und holen die gerade da ab. Und da sind wir sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Du weißt, du begleitest das. Und da haben wir, glaube ich, schon 15 Aufträge jetzt bekommen. Oder 15 Verkäufe und, glaube ich, 25 Aufträge, wo wir das umgestellt haben. Was will ich damit sagen? Zukünftig Flexibilität, Schnelligkeit, das wird auch ein ganz, ganz großes Thema sein. Und ich bin sicher, die Kunden, mein Beispiel mit ChatGPT, auch die, früher hat man immer gesagt, ja, die Verkäufe sind älter. Aber die sind jetzt vielleicht 65 und die beschäftigen sich auch mit ChatGPT und auch die 70-Jährigen, weil die kennen schon lange das Internet. Oder meine Mutter, die macht auch Sprachnachrichten über WhatsApp mit fast 85. Also die werden ja auch älter und wachsen da rein. Und darum werden wir nicht mehr damit was abholen können, dass wir sagen, wir erklären dir, was eine Baulast ist. Das lässt sich erklären. Also müssen wir es wirklich schaffen, einen Mehrwert zu bieten. Und Mehrwert ist natürlich unser Netzwerk, unsere Struktur und natürlich auch Manpower. Aber auch das ist es da auch wieder, dass wir die Spezialisten haben. Ich komme nochmal zurück. Steffi Stäfer, meine Mitarbeiterin im Westen und Gewerbe, verkauft halt überwiegend nur Mehrfamilienhäuser. Und das, was du öfter machst, machst du halt auch richtig gut. Darum bin ich ja auch ein Freund total von lokaler Makler. Robert, wir sind auch nur in der Stadt Münster tätig und im Kreis Warendorf. Weil ich möchte, da kenne ich mich aus. Ich merke das ja, ich bin 20 Jahre jetzt aus Detmold raus. Ganz ehrlich, alle, die anderen verstehen das ja nicht. Wenn du Controlling machst, kannst du das in Stuttgart machen, in München. Also neben dem natürlich lokalen Makler, wo wir mit der Sparkasse hier natürlich vor Ort bestens aufgestellt sind, auch als Interessentengeber, bin ich totaler Verfechter eben der Zusammenarbeit mit anderen Sparkassenkollegen. Und darum haben wir auch mit den großen Sparkassen-Immos, ich glaube vor 2, 3 Jahren, S-Commercial ins Leben gerufen. Das Ziel ist hier als Beispiel, erstmal, warum soll nicht ein Münsteraner auch was in Köln kaufen oder warum soll er was in München kaufen? Auf der anderen Seite ist natürlich dieses, wenn man sich gut kennt, kann man natürlich auch besser Geschäfte miteinander machen, auch persönlich kennt und man sich vertraut. Dann ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt eine Immobilie, in was gerade vor kurzem so war, in Berlin haben, dann geben wir es natürlich dem Kollegen Frank Schröter mit seinem Team und wir arbeiten da eng zusammen und er kann das viel besser einschätzen und so können wir dem Kunden erstmal eine Lösung bieten und auch einen Mehrwert und auch eine richtig gute, immer den Kunden im Blick und sagen, was ist das Beste für ihn? Und so ist das ein Geben und Nehmen. Und seit 2 Jahren haben uns 2 Jahre lang jetzt mehrfach getroffen. Jetzt das nächste Treffen mit den größeren Sparkassen, also das Berlin, Weiß, Aachen, Weiß, Köln, bei Hamburg, Heilbronn, Aachen, Bochum, wirklich die großen. Treffen uns Ende Januar 2 Tage hier in Münster. Wir haben uns gerade auf der Expo getroffen und wollen da nochmal immer im Sinne der Kunden die Zusammenarbeit schärfen. Und wenn ich überlege, du hättest jetzt ein Mehrfamilienhaus hier in Münster und wir könnten sagen, naja, wir sprechen nicht nur die Kunden in Münster im Kreis an, sondern auch in Berlin, in Köln und so weiter. Dann ist das natürlich ein Verkaufsargument, weil wir einen viel größeren Teich mit Fischen haben. Und das haben wir auch schon mehrfach gespürt. Und da sind wir auf dem richtigen, guten Weg. Wollen jetzt aber auch da noch, weil du es eben sagtest, marketingmäßig mehr mit werben. Also, dass wir es nach außen tragen und sagen, wir sind eine Sparkasse. Und ich kann das immer gar nicht verstehen, wenn manche Sparkassen, das gibt es, Immos bei uns in Münster Immobilien anbieten. Und weil da haben die aus meiner Sicht, und da werde ich auch immer, Lars weiß das, ich sage konsequent, er meint, das wäre manchmal schon hart, dann rufe ich die auch an und sage denen, ihr könnt den Markt nicht einschätzen, ihr tut da nichts Gutes für den Kunden und lege das genau da. Und hier ist es so, du wirst nicht von uns finden, dass wir außerhalb unseres Geschäftsgebietes meine Leute was anbieten. Höchstens mal in Kooperation, aber immer mit den Kolleginnen, der Kollegin vor Ort, weil wir eben sagen, wir sind lokaler Makler und da gibt's ja, du kennst die Erhebung vom IVD. Was wünschen sich die Kunden? Die haben, glaube ich, Anfang des Jahres, Dirk Wohltorf hat das vorgestellt, auch auf der Commercial-Tagung im Januar in Berlin bei Frank Schröter, dass die Kunden, die über einen Makler verkaufen, wünschen sich einen lokalen Makler. Und ich kann das total verstehen, weil der kennt sich aus. Manchmal sind die Straßenzüge ja anders, Robert. Die rechte Seite ist wertiger als die linke.
Absolut. Ja. Weil jetzt die Berliner Kollegen erwähnt ist. Also viele Grüße auch an Frank Schröter, Sabina Pretzel, genau. Juri Kaiser, Robert Genz, da das Team von der BSK Immobilien. Ja Mensch, Achim, jetzt sind wir, glaube ich, einmal durch den Immobilienmarkt, deine Geschichte, Unternehmenskultur, Neubaugeschäft, Bestandsgeschäft, Investmentgeschäft, Tipps, Relationen zur Bilanzsumme. Haben wir was vergessen?
Haben wir was vergessen? Ach, ich glaube, vergessen nichts, nur die Philosophie ist auch natürlich einfach und das wünsche ich immer jedem und das Gefühl habe ich bei meinem Team, Spaß an der Arbeit. Und wenn man Spaß an der Arbeit hat, dann merken das die Kunden auch gleich, dass man damit Spaß dran ist oder Spaß ist ja mal so Freude, Spaß und dass, wenn du das manchmal erlebst hier, das ist immer ganz spannend, vielleicht was vergessen. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, wir legen sehr viel Wert auf gegenseitiges Bewerben bei neuen Mitarbeitern. Und da sind wir immer sehr, sehr, sehr offen. Ich möchte ja vielleicht noch ein Beispiel geben. Jetzt letztens haben wir eine Stelle gesucht für den kaufmännischen Bereich, haben wir auch toll besetzen können. Und dann hatten wir Bewerbungsgespräche. Anna Schulte-Werning hatte die Vorauswahl gemacht und dann hatten wir eine Bewerberin und dann habe ich gesagt, naja, ich hatte so das Gefühl, dass unser, das ist jetzt nicht falsch oder richtig, aber dass wir eigentlich nicht zueinander passen. Also morgens, wenn sie hier hinkommen, wir sind eben genau das Gegenteil vom Controlling, sondern eher so, dass man sagt, man muss da Spaß drauf haben, dass man flexibel ist und so weiter. Und da sagte sie, oh, das ist gut, dass Sie es sagen, weil so ein Typ bin ich gar nicht. Ich sage, das ist wirklich gut, weil für uns beide wäre es ja doof, für Sie und für uns, wenn wir jetzt uns gegenseitig versprechen, das ist alles super. Und das merkt man dann nach 2 Monaten. Und darum sind wir da sehr, sehr offen und sagen auch genau, wie es ist. Und da habe ich, auch mal nebenbei, ich weiß nicht, ob du das kennst, habe ich so eine Ausbildung gemacht bei Dr. Friedrich Aslin als Organisationsaufsteller. Da geht es so darum, richtige Teams zusammenstellen, Organisationen zusammenzustellen und mal zu gucken, wer matcht mit wem. Das geht manchmal im Projekt und das hilft mir sehr, um zu gucken, dass man immer die richtigen Leute hat. Und was vergessen, also ich möchte jeden nur immer ermuntern. Manchmal stellt man zu schnell ein und braucht dann lange, bis man da sich wieder trennen kann. Und das ist für 3 Leute doof. Einmal für den man einstellt unter falschen Voraussetzungen, hier für einen, aber auch für das Team, weil die arbeiten ja immer ein. Und wenn da immer ein Kommen und Gehen ist, dann ist das schwierig. Und da möchte ich wirklich vorher werben, da wirklich zu gucken, gerade im Immobilienbereich, wo ein Team ganz viel macht. Also Das ist auch immer wieder ein Thema, Vertriebsunterstützung und Vertrieb. Da muss man immer wieder dran arbeiten. Wir machen das auch gerade, haben eine gegenseitige Befragung gemacht, weil das ist manchmal auch konträr, ne? Die einen sind immer draußen, die anderen drin und das kriegen wir schon gut hin. Gleichwohl auch da, wie in einer Beziehung, müsst ihr mal dranbleiben. Ne?
Ja. Ja. Also ich habe auf jeden Fall ein großes, leidenschaftliches Plädoyer heute mitgenommen für das Thema Immobilienvermittlung. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt zum Aasee übersiedle oder nicht übersiedle.
Ich bleib dran.
Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet. Und meine abschließende Frage an dich, Achim, regelmäßiger Podcast-Hörer, weißt du, was jetzt kommt? Wen kannst du mir als Herz legen, den ich mal in diesen Podcast einladen darf, soll, muss?
Also ich wusste ja, dass die Frage kommt und habe da länger drüber nachgedacht. Das eine wäre natürlich schön, ich bin Fan von 1er Lage. Also darum Professor Dr. Vogtländer fände ich toll, den ich auch schon ein paar Mal live erlebt habe. Und heute Morgen unter der Dusche ist mir noch eingefallen, den kennst du, da brauche ich auch kein Intro zu machen. Da ist mir eingefallen, weil du auch Innovation gesagt hast und dafür steht ja auch die KSK Immo. Und Marco Persicke mit seinem Sparkassenverkauf oder S-Privatverkauf, genau. Das wäre doch mal spannend und da mit ihm drüber zu sprechen. Ich glaube, er war noch nicht bei dir im Podcast, ne?
Das stimmt.
Guido Stracke, der Dr. Guido Stracke war.
Erste Folge?
Genau, erste Folge. Und das fände ich jetzt so spannend, weil das gerade ja so anläuft. Das läuft noch nicht ganz. Also es läuft ja gerade an und vielleicht wäre das auch ein Punkt, mal drüber zu sprechen.
Ja, definitiv. Beides sehr spannende Gäste. Herzlichen Dank dafür. Genau, zu Marco Persicke brauche ich kein Intro. Ja, Michael Vogtländer.
Müssen wir
mal gucken, wie wir uns den nähern können.
Sehr spannend. Ja. Du bist ja näher dran in Köln, ne?
Räumlich bin ich näher dran. Ja. Ich muss mal gucken. Ja. Alles klar. Gut. Achim, liebe Hörer, vielen Dank fürs Dranbleiben und in 2 Wochen den nächsten Podcast schon mal ein bisschen Ausblick geben. Wird zu Gast sein. Das verrate ich jetzt noch nicht. Das wird eine Überraschung. Alles klar. Macht's gut. Bis in 14 Tagen. Und ja, wir hören uns. Tschüss.
Ja, tschüss und lieben Dank, dass ich da sein durfte, lieber Robert.
Nochmal Dank an dich, Achim. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.